letzte Mal mit Hegel haben wir ganz schön überzogen, mein Lieber.
Nee, das glaube ich
sofort.
Das glaube ich sofort.
Nee, ja.
Jetzt muss ich mal blättern hier so. Ach, und er muss husten, siehst du? Gott sei Dank hat sich das gerade überschnitten.
Von vorne anfangen.
Hi und hallo bei Born to be Wine. Ich bin's mal wieder, Denise. Tja, und heute, da haben wir einen waschechten Franken zu Gast. Sebastian Fürst vom Weingut Rudolf Fürst ist bei uns. Und er trifft hier auf Philipp Wittmann vom Weingut Wittmann aus Rheinhessen. Ein ganz spannendes Gespräch. Könnt ihr euch drauf freuen. Und es geht natürlich um Spätburgunder, aber nicht nur. Wollen wir jetzt eigentlich mal was trinken zusammen?
Wo wir so ja, okay. Also,
da gibt's auch was zu trinken.
Heute gibt es vergorenen Traubensaft.
Oh, fängt gut an.
Ja, und zwar starten wir mit einem Riesling aus der Lage Brunnenhäuschen in Westhofen. Ein großes Gewächs aus 2020. Taufrisch, jugendlich. Und so vielleicht, bevor man in den Keller weglegt, um dann nochmal zu vergessen, ganz schön mal eine Flasche aufzumachen und mal zu gucken, wie er denn so als junger Bursche
ist. Junger Spund ist. Duftet schon mal toll.
Ja, hat wirklich eine ganz tolle gelbe Frucht. Bisschen bitter vielleicht. Ne?
Mhm. In der Nase?
Der 20er Jahrgang, so als Babys, die sind jetzt schon auch offen. Ne? Die zeigen schon unheimlich viel Saftigkeit. Und das ist was, wo man auch so große Schlucke mal dran gehen kann. Aber es ist natürlich eigentlich dann auf der anderen Seite wieder schade, wenn du es zu früh getrunken hast, weil du weißt, da passiert noch so viel. Also es ist immer so, ich bin da immer so ein bisschen hinterhergerissen.
Für mich ist 20 immer so ein bisschen, also 19 ist der ultra verschlossene, geradlinige, geschliffene Jahrgang. 20 ist schon so ein eleganter, trinkiger Jahrgang mit viel Feinheit.
Das findet man
bei total vielen 20ern.
Die Seidigkeit im 20er,
das
macht die Güte des Jahrgangs aus. Es war ja ein reifes Jahr. Ne? Also nachdem wir jetzt die Ernte 22 im Keller haben, hat man dann ja auch schon wieder so ein bisschen Rückblick. Und wenn du dann so vergleichst, 22, 21, 20, 19, 18, 17, dann sind wir ja insgesamt schon in einer Reihe von vielen Sonnenjahren, frühen Jahren, mit einer guten Grundreife. Und die 20er haben das geschafft, trotz einer wirklich warmen Saison, am Ende die Finesse irgendwie einzupacken. Mhm. Und was Zartes, Seidiges irgendwie dann auch zu haben. Und das ist, glaube ich, das, was den Jahrgang auszeichnet.
Würdest du sagen, dass für euch 20 auch weniger kraftvoll ist wie 18, so zwischen 18, irgendwo sich so zwischen 18 und 19 ein?
Ja, absolut. Die 18er, da hat man sich ja schon bemüht gehabt, das irgendwie einzufangen, weil man ja auch die Erfahrung aus den Vorjahren hatte, dass man eben nicht zu viel Speck auf den Reben hinher hat, dass es irgendwie trotzdem nicht zu intensiv wird. Aber 18 war am Ende trotzdem ein Jahr, was natürlich doch auch sehr, sehr viel Struktur hat und auch gewisse Kraft hat, ne? Und die 20er waren feiner, am Ende auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall.
Wie siehst du es jetzt mit 22, mit dem ersten Blick drauf?
Also das ist echt eine knifflige Frage. Ich lege mich da als so früh noch gar nicht so fest.
Bin ich bei dir, aber, ist ganz schwierig dafür.
Aber der 22er passt auf jeden Fall gut in die Reihe der 18, 19, 20 Jahrgänge. Dann ist 21 total kühl und frisch und leichtfüßig. Mhm. Und 22 ist wieder ein heißes Jahr. Aber mich erinnert 22 momentan noch mehr an 19. Mhm. Also es hat bei uns gerade beim Spätburgunder mehr rote Frucht, mehr Sauerkirsche. Mhm. Also es wird sich auf jeden Fall eher bei 1920 abspielen und überhaupt nicht wie 2018. Mhm. Mhm. Aber es ist noch ziemlich früh.
Ist das denn thematisch zu vergleichen? Ich meine, soweit seid ihr gar nicht auseinander und dann doch?
Ich glaube, dass wir mehr Unterschiede haben als jetzt zwischen Rheinhessen und Pfalz oder Rheinhessen und Nahe. Oder auch Rheingau, weil letztendlich irgendwo der Rhein, weil da drüben, da ist irgendwie schon so eine Klimagrenze wettertechnisch. Also wir sind tatsächlich ein bisschen mehr geprägt von diesen Hoch- und Tiefdruckgebieten, die über den Atlantik kommen. Und ihr habt tatsächlich manchmal auch stabile Ostwetterlagen, die wir nicht mehr abkriegen.
Ja. Also wir sind auch so ein bisschen zwischen den Welten, weil wir ja der ganz westliche Zipfel sind von Franken.
Ja.
Und wir rutschen, ich habe manchmal das Gefühl, wir rutschen jetzt in dem Jahr eher in so eine frühe Schiene rein. Mhm. Das ist dieses Jahr der Fall. Oder wir kommen dann wirklich spät. Mhm. Das ist richtig, Franken ist schon ein bisschen kontinentaler. Gerade wenn es dann noch weiter östlich geht, wo später unser Astheimer Chardonnay herkommt. Aber
mach ich ihn gleich mal auf.
Machst du mal auf.
Wenn der aus dem Osten kommt.
Deswegen nicht eindeutig zu antworten. Das ist auf jeden Fall nicht immer gleich. Wir hören dann schon oft, dass es jetzt im Wonnegau oder schon auch wärmere Ecken mit Riesling schon losgegangen ist. Und bei uns ist noch zwei Wochen Zeit. Aber dieses Jahr zum Beispiel haben wir, glaube ich, ziemlich gleichzeitig gelesen. Okay. Wir waren jetzt 22 extrem früh dran. Wir haben schon die letzten zwei Augusttage Frühburgunder und auch schon den Schlossberg, also die heißeste Spätburgunderlage von uns, begonnen zu lesen. Und haben dann auch ziemlich durchgezogen, sind dann schon am 26. September mit Riesling durch gewesen. Mhm. Und das ist für uns extrem, extrem früh.
Ja, aber klar, das passt aber jetzt irgendwie tatsächlich, das ist eine eigene Welt irgendwie. Erzähl doch mal, wo liegt Bückstadt und wie muss man das einordnen? Das ist ja schon.
Warst du eigentlich schon mal bei uns?
Ich war noch nie bei euch zu Hause, das ist tatsächlich sehr schade.
Deswegen weißt du das. Wo wir gerade was Bauen gesprochen haben, ihr habt nämlich auch so eine tolle Vinothek gebaut, das sieht so toll aus.
Von Bildern her kenne ich das.
Ja, also wir sind wirklich ziemlich abgelegen, fährt nicht zufällig vorbei. Bückstadt ist mit Miltenberg zusammengewachsen, ein schönes Fachwerkstädtchen am Main-Viereck. Und diese Ecke nennt sich Kurfranken. Und Franken hat ja ca. 6000 Hektar Rebfläche, aber ganz Kurfranken vielleicht nur irgendwas um die 250, 300 Hektar. Und bei uns muss man die Weinberge auch ein bisschen suchen. Man fährt so durchs Maintal und Main, das sind gar keine Weinberge. Und dann geht's aber immer wieder in die Seidentäler rein, wo dann der Wein steht. Und wir haben den eisenhaltigen, roten Felsboden, einen ziemlich kargen Boden. Also alle unsere Spätburgunder, alle unsere Rieslinge stehen auf diesem roten, eisenhaltigen Fels, auf dem Buntsandstein. Das ist auch in Franken nicht nur die kleinste Ecke, es ist auch ein bisschen eine exotische Ecke, weil bei uns der Silvaner eine relativ kleine Rolle spielt. Mhm. Ne? Wenn du Franken hörst, also jeder, der Franken hört, denkt erstmal an Silvaner, was auch gut ist, weil der Silvaner ist eine tolle Rebsorte und spielt eine wichtige Rolle, aber gerade hier an dieser Ecke eben nicht, weil der rote Buntsandstein schon fast auch ein bisschen zu karg ist für den Silvaner und die roten Rebsorten und dann auch der Riesling sich da immer wohlgefühlt haben. Und
deswegen seid ihr vor allem auf Rotwein.
Und wir sind auf Rotwein, weil auf Spätburgunder, weil das dort viel Tradition hat und weil der Paul, also mein Vater, zum Glück, wie er damals angefangen hat und das Wein früh übernommen hat, auch das erkannt hat, dass der Spätburgunder dort einfach super auf diese Böden passt. Ne? Ich meine, es ist ja immer, man hat gute Lagen, aber man braucht auch die Rebsorte, die dazu passt. Mhm. Und das ist heute ein Glück, dass wir heute über tolle Spätburgunderflächen verfügen können. Ne?
Jetzt hat die Ecke aber mal zum Erzbistum Mainz gehört. Also wollt ihr Asyl? Sollen wir euch aufnehmen in Rhein-Hessen?
Ja, deswegen fühle ich mich ja auch ganz heimisch hier. Ne? Ja, also wir sprechen auch, das hörst du vielleicht, oder hört ihr auch gar nicht so richtig fränkisch. Ja, schon ein bisschen.
Das ist hessisch, so ein bisschen, ne? In between. Ja. Es hat eher einen zart hessischen Schlag.
Ja, wir sind schon auch, also wir fühlen uns in Franken wohl und sind richtige Franken, aber mit starkem Blick aufs Rhein-Main-Gebiet.
Also bist du uns herzlich willkommen.
Zum Wohl.
Zum Wohl. Was zeichnet denn, Philipp, für dich die Fürstweine aus? Was kann man denn sagen über die? Jetzt haben wir noch gar keinen getrunken. Eigentlich müssen wir erstmal Sebastian den fragen, Riesling, was die Wittmann-Weine auszeichnet. So, das müsste ich auch.
Ich denke, da ist keine Gefahr. Ich war ja noch in Geisenheim und bin gerade so mitten im Studium gewesen. Da habe ich schon gesehen, wie der Philipp Wittmann daheim den Betrieb übernommen hat und dann losgeschossen ist. Und seitdem war immer jeder heiß auf die Rieslinge und wir sind auch große Fans davon. Deswegen freue ich mich, dass wir heute auch schöne Weine von Philipp probieren können. Also immer grandiose Weine.
Besten Dank. Ja, also wir schenken mal einen Fürst ein. Ja, wir nehmen das große Glas, oder?
In dem Fall können wir es uns aussuchen.
Ich glaube, wir können
das
ruhig
machen. Nehmen wir ruhig das große, ja.
Jetzt haben wir ja gesagt, ihr steht vor allem für Rotwein, also 60%, glaube ich. Aber jetzt trinken wir doch erstmal einen Weißwein, siehst du?
Natürlich, wenn diese Frage, für was steht Fürst, wie auch immer, klar bist du im ersten Moment beim Pinot. Mhm. Der Zentgrafenberg ist so als die Lage, die letztendlich, großer deutscher Pinot Noir in absoluter Eigenständigkeit ist. Man kann schon sagen, weltberühmt mittlerweile, denke ich. Und dieses Thema mit den Weißen ist aber was schon immer nicht unspannend war. Also ich mag auch die Rieslinge sehr, die auf diesen kargen Böden auch ihre mineralische Komplexität auch aussehen. Ihr habt auch einen Riesling, der heißt Mineral, ne? Das ist so Mittelstufe oder so.
Das ist der Gutswein.
Das ist schon richtig lecker. Das ist schon richtig, richtig gut. Das hat richtig Grip. Trinke ich super gerne. Ja, ich glaube, dass das Thema Chardonnay, da kann der Sebastian wahrscheinlich ein bisschen weiter ausholen, das ist, glaube ich, wunderbar neben dem Spätburgunder so als Pendant, das ist ja international auch üblich, irgendwie zu sehen. Und stilistisch kann man, glaube ich, auch die eine oder andere Ableitung finden. Über die Roten können wir, glaube ich, später uns nochmal intensiver austoben, aber vielleicht erzählst du einfach mal was zu dem Astheimer Chardonnay 2020.
Also der Astheimer Chardonnay, der wächst tatsächlich 100 Kilometer Autobahn von uns entfernt, quasi im Zentrum von Franken. Und es kam so, dass der Paul damals nach Weißweinfläche gesucht hat. Und bei uns ist wirklich so, dass viele Plätze im Zentgrafenberg und drumherum eigentlich wirklich für Spätburgunder und Rot gedacht sind, weil es für einen Silvaner zu karg ist oder weil es nicht genug Schmelz für so weiße Burgundersorten mitbringt. Und damals hat ein Winzer an der Mainschleife seine Weinberge verkauft, der vorher bei der Genossenschaft war. Und dann hat sich der Paulus angeschaut und für ihn oder für uns an der Sache ist besonders interessant, das ist mitten im Silvanerland. Ne? Nebendran ist die berühmte Lage Escherndorfer Lump und dann sind die Folgerer Lagen, also beste Silvanerlagen. Aber der Kartäuser, also Kartäuser ist der Lagenname von unserem Astheimer Chardonnay, das ist ein ganz kalkiger, flachgründiger, leichter, steiniger Boden. Ne? Mhm. Und keine große Silvanerlage, aber mit Weißburgunder, das wussten wir, hat es schon jahrelang dort super funktioniert und hat es den Paul gejuckt. Und dann hat er die Weinberge erst gepachtet und der Winzer hat es noch jahrelang wie seine eigenen Weinberge gepflegt. Da hat der Paul, ich glaube, 97 den ersten Chardonnay angepflanzt und dann haben wir relativ schnell gemerkt, okay, also Weißburgunder, das funktioniert super, aber der Chardonnay bringt in Astheim unserer Ansicht nach wirklich einfach die schönsten Weine hervor. Also die Rebsorte passt für uns am besten. Dann haben wir das immer mehr ausgeweitet und pflanzen jetzt immer noch alle paar Jahre ein bisschen Chardonnay. Mittlerweile sind von den 4 Hektar, die wir dort haben, mehr wie die Hälfte mit Chardonnay bepflanzt, ne?
Und sonst steht im Betrieb nirgends Chardonnay, nur dort? Oder?
Doch, wir haben eine kleine Parzelle Chardonnay östlich vom Hunsrück im Bürgstaller Berg. Mhm. Das ist unser Chardonnay Bürgstaller Berg, das ist aber eine Mini-Abfüllung. Und immer ein richtiger Kontrast, also schon ein ganz, ganz großer Kontrast, charakteristisch
durch einen anderen Boden.
Wobei die Stelle in Bürgstall die einzige ist eigentlich, wo die weißen Burgundersorten richtig gut hinpassen. Das nennt sich Stübchen. Da ist der Boden ein bisschen bindiger, da ist auch ein bisschen mehr Kalk im Spiel. Deswegen von der Kraft her unterscheidet sich es gar nicht so sehr. Aber du hast halt da einmal den roten Buntsandstein, der mehr auch eine X oder mehr eine so Weinbergspfirsich manchmal ganz charakteristische Frucht mitbringt. Und der Muschelkalkboden in Astheim, der die Säure ein bisschen abrundet, der einen Tick eleganter rüberkommt. Ne? Also zwei ganz unterschiedliche Weine. Aber es gibt auch Chardonnay in Bürgstadt.
Und die anderen weißen Sorten sind dann Rieslings, ein bisschen Silvaner.
Also wir machen immer noch viel zu viel. Gerade letzte Woche haben wir uns von einer Rebsorte getrennt, und zwar von Müller-Thurgau, wobei mir das echt gar nicht so leicht gefallen ist, weil ich die Sorte eigentlich ganz gern mag. Also wir machen Silvaner, weißen Burgunder, Chardonnay und Riesling. Das sind die weißen Rebsorten. Und der Riesling spielt schon mit so knapp 13% eine relativ wichtige Rolle. Die weißen Burgundersorten waren immer ein bisschen, waren auf Augenhöhe, dann haben sie langsam überholt. Und werden schon immer wichtiger. Wobei der Fokus, also die wichtigste Rebsorte für uns mit Abstand der Spätburgunder mit 60%. Ne? Und das soll auch so bleiben, aber der weiße Burgunder, das ist was, was uns wirklich, und Chardonnay, das ist was, was uns total viel Spaß macht, wo mit unseren Weinbergen gut zusammenpasst und jetzt durch Astheim eben auch nochmal wirklich was für uns auch ganz Spannendes passiert.
Das ist aber gar nicht so ohne, oder? 100 Kilometer weit weg. Also
ja, das ist richtig. Die Frage ist auch total berechtigt. Wenn wir Gäste da haben oder bei einer Weinprobe, wundert sich jeder, dass man sich das antut, einen Weinberg zu haben, der 100 Kilometer weg ist. Aber es sind ein paar Gründe dafür. Einmal gibt's immer mehr extreme Wetterereignisse. Ne? Du hast Frost oder Hagel. Ein ganzer Standort ist komplett zerstört.
Deshalb habe ich Stefan de Mosel geheiratet.
So, clever. Guck mal, er hat es dann einfach dazu geheiratet. Und das ist auch gut.
Das ist noch besser. Ja. Meine Frau kommt aus der Nachbarortschaft.
Ja, gut, dann muss man in Weinberg
kommen. Das ist in Weinberg anders. Dein Vater eigentlich dann schon sehr weitsichtig geplant, muss man sagen.
Ja. Also das ist auch ein Grund. Ne? Hagel, Frost und so weiter. Und dann halt, weil es uns nochmal die Möglichkeit gibt, ein Wein auszubauen, der uns total viel Spaß macht. Mhm. Ja. Und Würzburg ist nicht weit weg. Wir sind sowieso durch VDP-Geschichten und auch so alles, was mit unserem Berufsstand zu tun hat, spielt sich
alles schon so, dass ihr schon auch oft darüber müsst.
Wir müssen sowieso ständig nach Würzburg und da fährt keiner nach Würzburg, ohne dass da eine Weinbecksinspektion gemacht wird.
Also Würzburg, nie ohne Gummistiefel. Und Würzburg ist so eine coole Stadt, muss man wirklich sagen. Es ist also da schon einige spannende Dinge dort erlebt. Das ist schon gut.
Aha, erzähl ja. Doch mal. Ja,
da bräuchte ich mal einen separaten Podcast. Wir waren mal mit der Weinelfe in Würzburg.
Ah, okay.
Auf dem Weinfest von Michael Knoll. Das war sehr erfolgreich.
Fürs Michael Knoll-Wein.
Genau.
Ja. Also, wir fanden es auch relativ erfolgreich.
Ah ja, das ist ein schöner Platz. Ja.
Du hast noch gar nichts zu dem Wein gesagt.
Das ist ein Wein, der im ersten Moment schon in der Nase total beeindruckt, weil er unheimlich präzise daherkommt und gleichzeitig aber auch irgendwie so eine Zurückhaltung hat und am Ende weißt du vorher schon, okay, du wirst dich jetzt aber was einlassen, wenn es verkostet. Es wird packend sein auf der einen Seite, aber vor allem tiefgründig und nett laut, aber dann unheimlich fein und klar und durchgängig. Und diese Beschreibung würde ich im Übrigen selbst, würde ich auch bei den Pinots in eine ähnliche Richtung sehen. Das ist so eine Gelassenheit, so ein Selbstverständnis in den Weinen, aber eine irrsinnige Detailliertheit und Tiefgründigkeit. Und das beeindruckt schlichtweg. Also das ist richtig, richtig toller Chardonnay. Natürlich auch hier 20er Jahrgang, das ist ein ganz junger Wein. Das ist auch was, wo ich sagen würde, okay, eine Flasche verkosten jetzt und dann nochmal ein bisschen schön weglegen und dann ein bisschen gereifter trinken. Also ich meine, ich habe ja ein großes Faible für gute Chardonnays und trinke privat relativ viel Chardonnay. Und das ist auf jeden Fall was sehr gut auch in meinem Keller passen würde. Also das ist es würde allerdings die Flaschengröße, würden wir vielleicht immer drüber reden müssen.
Ist das schon, ist das, da habe ich das, mir schon gedacht, dass ich da heute noch jemand drüber sitzen
habe. Es ist genial. Also die Flaschengröße ist genial. Genau für solche Proben macht das total Sinn.
Gibt es denn, verkauft ihr auch solche Flaschen fürs Restaurant, also den, so Lunch oder sowas?
Den Astheimer tatsächlich, ja. Also ja? Wir machen immer 2-3 Weine auch in der kleinen Flasche, aber ganz kleinen Stückzahl.
Das würden wir natürlich nie bestellen.
Das ist klar.
Also wir füllen mittlerweile auch kleine Flaschen ab, aber vor allem eben für die vielen Verkostungen, weil es einfach total Sinn macht. Natürlich ist es so, immer wenn du diese Idee hast für ein paar Jahre, dann ist die kleine Flasche halt am Ende nicht die ideale, aber natürlich kannst du das in den ersten paar Jahren super schön trinken und dieses Problem, so gerade beim Lunch oder wie auch immer, dass eine Flasche zu viel ist. Oder aber du sitzt beim Dinner und hast die Situation, der eine will rot, der andere will weiß. Oder die eine Flasche ist leer und eine zweite schafft man nicht mehr ganz. Also dafür ist das natürlich vom Grundsatz her, vom Grundgedanken her, ist es toll. Gut. Ich tue mir ja trotzdem schwer damit, Weine zum Verkaufen in die kleinen Flaschen zu füllen, weil ich einfach weiß, dass es von der Entwicklung in der Flasche einfach einen anderen Weg nimmt wie die größere Flasche. Wäre natürlich ein Argument für noch mehr Markenflaschen, aber mache ich auch nicht, gebe ich zu. Aber vom Grundding her müsste man größere Flaschen abfüllen.
Das stimmt. Ja. Es gibt ein paar Gastronomiekunden, die immer gehabt haben und für die füllen wir die quasi.
Ja.
Man kann wirklich sagen, dass wir im Betrieb zwei Denkweisen haben. Das eine sind alle Rotweine, Weißburgunder und Chardonnay. Mhm. Und auf der anderen Seite der Riesling und das bisschen Silvaner, was wir machen. Mhm. Die Chardonnays, die vergären im kleinen Holzfass, die bleiben 16 Monate auf der vollen Hefe. Und wir versuchen, die trotz des langen Hefekontakts und Holz und auch ein bisschen neues Holz, die trotzdem in einer relativ rassigen und animierenden Richtung zu lassen. Mhm. Weil das auch das ist, was wir selbst trinken. Die Chardonnays und Weißburgunder, das war die letzten Jahre bestimmt unsere größte Baustelle, wo wir noch an größeren Schrauben gedreht haben. Früher haben wir deutlich reifer gelesen, sind rausgegangen, wenn die schon mindestens 95 Grad hatten und haben dann auch noch mit Batonnage versucht, die fülliger zu machen. Und das haben wir aber schon relativ früh haben wir gemerkt, dass es uns eigentlich gar nicht so viel Spaß macht. Also das war gar nicht so ein Generation-Ding. Das haben wir beide eigentlich gemerkt. Mensch, eigentlich machen wir gar nicht die Art Weißburgunder und Chardonnay, die wir selber gern trinken, sondern das wird uns zu mächtig und zu schwer und wir wollen eigentlich mehr Klarheit. Und da haben wir schon so, das ging dann los mit einem 2007er Jahrgang, wo wir dann angefangen haben, ein bisschen früher zu ernten und länger auf der Hefe zu lassen, dann von der Batonnage wegzugehen.
Was ist denn Batonnage? Ich muss da mal reingrätschen.
Das Aufrühren der Hefe in den Fässern.
Ah, okay.
Na, also du kannst in kleinen Holzfass oder auch in anderen Gebinden, immer wenn sich das drüber wieder abgesetzt hat, das wieder von neuem aufrühren. Okay. Und in dem Moment bist du auch begeistert von dem Wein, weil dann schmeckt der wieder so richtig frisch und knackig. Und man meint vielleicht sogar ein bisschen, der Wein würde sich wieder in so eine frischere Richtung entwickeln. Aber was am Schluss meist übrig bleibt, ist ein bisschen mehr Üppigkeit und Schmelz.
Ja, kann Weine damit richtig gehend aufblasen, also in ihrer Textur. Also es ist schon,
weil die Hefe einfach nochmal.
Also ich habe das so in Erinnerung, ich habe das mein 2008er, ist schon lang her, bin ja auch schon ein alter Kerl. Mein 2008er Chardonnay war damals ein kleiner Ertrag. 2008 war ein relativ kühles Jahr und ich war mit der Reife nicht ganz so zufrieden und damals auch so wirklich noch so ein bisschen. Das ist ja so Lifestyle gewesen, dass du, die Chardonnays sollten halt ein bisschen gehaltvoller sein, ein bisschen mehr Speck auf dem Rücken haben. Und den habe ich dann tatsächlich intensivst batoniert sozusagen, die Hefe in Schwung gehalten, dann noch relativ lange im Fass gelassen. Dann kam am Ende aus so einem kühlen Jahr ein Weinbau raus, der aus Kalifornien hätte kommen können, sage ich mal, von dem Mundgefühl im ersten Moment. Am Ende zeigt natürlich so ein Wein dann trotzdem am Gaumen irgendwann seine Herkunft, ist ganz klar. Aber das war so ein Aha-Moment, wo ich sage, okay, also nach Fest kommt ab, also man kann es auch übertreiben. Und eigentlich ist für mich persönlich so das Ideal, wenn man in der Entspanntheit unterwegs ist, dass man eben nicht mit der Hefe arbeiten muss. Also wenn man die Ernte so terminieren kann und die Textur im Most, im Wein so ist, dass man zwar Hefe und Wein in Kontakt hält, aber nicht irgendwie noch da das noch intensiviert mit durch einen Eingriff. Also das kann immer wieder mal hilfreich und spannend sein. Das ist einfach von Fass zu Fass, von Jahrgang zu Jahrgang und von Stilwünschen entsprechend abhängig. Aber die Zeiten, in denen man gesagt hat, und jetzt nochmal an die Hefe und nochmal an die Hefe, ich glaube, die sind so ein bisschen rum.
Oder das glaube ich auch. Aber das ist mehr Stilistikfrage, vielleicht eine Qualitätsfrage. Ne?
Okay.
Genau, also das ist die eine Geschichte, wo ich auch die Spätburgunder dazu zähle. Das ist eine relativ ähnliche Denkweise. Auch im Weinberg haben wir bei den Burgundersorten extrem niedrige Erträge. Wir streben eigentlich an, einen Lesedurchgang zu haben, wo alles auf einen Schlag geerntet wird. Und der muss auch sitzen. Also der Erntezeitpunkt spielt für uns bei den Burgundersorten eine viel größere Rolle wie bei den Riesling zum Beispiel. Und dann haben wir Riesling Silvaner, wo wir schon bei der Ernte ein bisschen mehr Luft haben. Da gehen wir 2-3 Mal rein. Wir wollen dann im Weinausbau nicht den ewig langen Hefekontakt haben, vielleicht so ein halbes Jahr bis 8 Monate, weil wir weniger jetzt die Brioche-Noten und diese Zitrusnoten haben wollen, die bei den weißen Burgundersorten entstehen, und machen das die Riesling, würde ich sagen, auf eine ziemlich klassisch altmodische deutsche Art und Weise. Ne? Während die weißen Burgunder und Spätburgunder eher traditionell burgundisch ausgebaut werden.
Du hast mich ja auch mal mitgenommen in deinen Keller. Und jetzt habe ich mal so eine Frage. Ne? Also an den Fässern, da waren so Temperaturmessgeräte angebracht, so sage ich es mal. Weil du gesagt hast, bei der Gärung kann das bis zu 30 Grad erreichen.
Genau.
Oder also bringe ich jetzt was durcheinander?
Das sind die Doppelstückfässer für unsere Rieslinge. Und die sind mit Kühlplatten ausgestattet.
Ja.
Und wir gären eigentlich gar nicht kühl. Wir nutzen die immer weniger. Aber wir können dann quasi so eine letzte Spitze brechen. Durch die Gärung entsteht ja auch Temperatur. Und je größer das Gebinde, desto höher geht die Temperatur. Und das kann schon bei einem Doppelstück, wenn die Starttemperatur gut war, schon knapp an die 30 Grad gehen. Und wir vergären heute...
Aber ich sag mal so, bei 25 Grad kann es bei mir schon auch werden.
Also 25 Grad. Und das ist das, was wir auch noch,
Aber das macht der Wein, also das macht die Gärung von alleine. Da wird das so warm.
Also wenn du natürlich deinen Most runterkühlst auf, sagen wir mal, unter 10 Grad Celsius, dein Keller kalt ist und dein Gebinde nicht sehr groß und vielleicht sogar aus Edelstahl ist und nicht aus Holz, dann ist es so, dass die Gegebenheiten so sind, dass die Gärung schon unheimlich viel Schwung haben muss, um diese Temperaturen zu erreichen. Wenn du aber sagst, du legst mit zum Beispiel 12 Grad Celsius ein, hast gegebenenfalls auch noch ein Holzfass oder dein Keller hat, nimmt auch ein bisschen die Außentemperaturen mit auf, beabsichtigt oder nicht, das ist ja auch eine Stilfrage, was man möchte. Es ist einfach so, bei der alkoholischen Gärung entsteht Wärme und CO2. Dementsprechend geht das nach oben. Und das ist ein Stück weit auch gewünscht, gerade wenn du mit natürlichen Hefen arbeitest, wenn du also keine Reinzuchthefen zusetzt, sondern einfach darauf vertraust, dass die Gärkraft eben aus den Weinbergen da ihre Arbeit macht, dann ist es natürlich hilfreich. Je wärmer es ist, umso stärker können sich die Hefezellen vermehren, umso intensiver und schneller läuft auch eine Gärung. Und wenn das Ziel am Ende ein trockener Wein ist, dann ist es natürlich auch hilfreich, dass du eben entsprechend eine gute Zellvermehrung der Hefen hast, eine gute Verarbeitung hast und dann entsteht halt auch Wärme und dann kann es halt auch wärmer werden. Mhm. Es gab Zeiten, da hat man eine zu warme Gärung verteufelt, weil man gesagt hat, da geht zu viel primäre Fruchtaromatik verloren. Also das gab so, das war so 90er, 2000er Jahre, weil das Kaltgärung war das große Thema und dann wurde gekühlt, bis der Doktor kommt und dann ein schönes Päckchen Reinzuchthefe drauf und danach war das ein leckeres Eisbonbon Riesling, ein Eisbonbon Weißburgunder, ein Eisbonbon Silvaner. Haben alle gleich geschmeckt, aber waren kalt vergoren. Also das war so ein bisschen der Erfolg aus dieser Zeit. In einem nicht negativ gemeinten Sinne ist das ein Stück weit heute im eher industriellen Bereich auch tendenziell eher noch üblich zu versuchen, diese Fruchtaromen zu packen in der Gärung, da eine saubere, klare Vergärung zusammen und die Fruchtaromen im Wein zu betonen. Mhm. Wenn es eben nicht so sehr um die Herkunft geht, sondern eher um Sortencharakteristik, dann spielt das eine andere Rolle. Aber wenn du Herkunftsweine machst, denkst du halt oft komplett anders. Mhm.
Ja. Wenn du eine höhere Gärtemperatur hast, kriegst du mehr Struktur und auch Klarheit in Wein, weil die höhere Gärungstemperatur, das ist auch ein reinigender Prozess. Das trägt zur Straffheit bei. Das bringt ein bisschen Feuer auch in Wein. Ne? Also wir sind auch mit allen Weißweinen heute bei einer hohen Gärtemperatur. Ich weiß noch, wie ich damals heimgekommen bin und ich habe das in Burgund gesehen, da war das ganz groß im Trend. Selbst die kleinen Holzfässer, also die 228 Liter Fässer, nochmal so 1-2 Grad in der Hauptgärung runter zu holen. Und da bin ich die ersten Jahre im Keller rum mit so Kühlbananen, nennt sich das, die in die Spundlöcher reinpassen und habe dann die Temperatur minimal runtergeholt. Und heute denken wir genau anders, ne? Wir wollen gerade die kleinen Gebinde so hoch in der Temperatur haben, wie es geht, um möglichst Kraft und Struktur zu haben.
Ne? Okay.
Aber es ist eine Möglichkeit, eben wenn einem ein Wein, also diese Gärsteuerung, wenn ein Wein mal zu weit nach oben abdriftet, eben die obere Spitze zu brechen.
Das muss man, also so von wegen nach dem Herbst mal in Urlaub fahren, ist eigentlich nicht, ne?
Das ist wie wenn du einen Stall voll Kühen hast, die jeden Tag gemolken werden müssen, da kannst du auch nicht wegfahren.
Ja, nee,
und ne? Du musst halt nach deinen Wein gucken und musst einfach im Blick haben, was passiert da Tag für Tag. Und im Prinzip greifst du relativ selten ein. Aber du musst halt permanent wissen, was ist da los und passt alles. Und das ist dann auch so ein bisschen immer die Enttäuschung bei meinen Azubis, wenn die Ernte rum ist, wenn dann trotzdem Samstag, Sonntag einer kommen muss, um die Messungen zu machen. Ja. Das gehört dann halt dazu, einfach um zu schauen. Restzucker, also Öxle, Mostgewichtabnahme, Temperatur und ja, natürlich auch die Verkostung spielt eine Rolle. Und viele Dinge weiß man aus Erfahrung, aber dennoch nah dran sein ist, glaube ich, wichtig, wenn man großen Wein machen will.
Und dieses, ich kenne immer diesen Spruch.
Schwenkt mal das da aus, wir können den Weißwein ruhig in das kleinere Glas machen.
Ich kenne immer den Spruch, zu Weihnachten muss der Keller kalt sein. Heißt das denn, dass die Weine bis dahin durchgegoren sind, dass man dann...
Stilfrage, ne?
Das ist eine Stilfrage, okay.
Also bei mir ja, bei mir tatsächlich ja, bei meiner Frau auf gar keinen Fall.
An der Mosel sowieso nicht, ne? Da gärt alles auch ein bisschen länger, oder?
Ja, erstens mal ist es natürlich so, die Ernte ist später. Durch die spätere Ernte ist die Gärung natürlich erstmal ein bisschen gebremst, weil die Moste kälter sind, bis sie anfangen zu gären. Die Moselkeller sind oft auch gar nicht so tief in der Erde, sodass die auch tendenziell ein bisschen schneller auskühlen. Nicht generell. Und dann muss natürlich der Most, der Wein in einer Jahreszeit die Gärung durchlaufen, die ein bisschen schwieriger ist. Das allein führt schon dazu, dass sich das ganze Thema verzögert. Und dann ist es natürlich so, dass diese große Tradition der fruchtsüßen Weine ja auch ein Stück weit drauf setzt, dass nicht alles wirklich durchgeht. Wenn du jetzt mit Burgundern arbeitest und Anfang September bei sommerlichen Temperaturen erntest, hast du das Problem, dass du aufpassen musst, dass das am Ende trotzdem nicht zu warm ist während der Ernte. Du hast ganz andere Grundbedingungen. Und dann kommt natürlich noch hinzu, Ein Wein, der niedrige pH-Werte hat, neigt nicht dazu, irgendwelche anderen mikrobiologischen Prozesse während der Gärung zu durchlaufen. Mhm. Ein Wein mit höheren pH-Werten, also mit niedriger Säure entsprechend auch, neigt halt dazu, vielleicht dann auch einen parallelen biologischen Säureabbau zu machen, vielleicht auch Essig zu bilden während der Gärung, wenn man nicht aufpasst. Mhm. Und das ist bei mir jetzt so ein Punkt, wo ich sage, für mich in Rheinhessen ist es so, ich habe Interesse an einer Gärung, die irgendwie auch zügig durchläuft. Mhm. Ich möchte keine Gärung haben, die sich zu lange zieht, die letztendlich die Weine dann breiter, weicher und komplexer macht, weil wir haben ausreichend Komplexität, Tiefe drin. Ich brauche auch keine Langgärfruchtaromatik im Wein, sondern Frucht haben wir auch genug in unseren Trauben, sage ich mal. Deshalb bin ich eigentlich super happy, wenn so ein Fass in, sagen wir mal, 4 Wochen, 5 Wochen durchgärt, finde ich eigentlich ganz gut. Dementsprechend achte ich eigentlich auch darauf, dass der Keller warm ist, solange es gärt. Und insofern sage ich mal schon, Weihnachten, kalle Keller, kalt, finde ich gut. Ja. Also,
ich bin auch immer froh, wenn an Weihnachten keiner mehr gärt, aber der Plan geht nicht immer auf. Ja. Super, okay. Weißburgunder.
So, was ist das für ein Weißburgunder? Wir haben jetzt Weißburgunder Reserve 2020. Also auch hier ein Ansatz in dem eher burgundischen Sinne vom gesamten Arbeiten. Eine alte Rebanlage in der Westhofener Steingrube, über 40 Jahre alte Reben. Ausbau im Halbstück fast 600 Liter. Also so Chardonnay bauen wir ja auch im Barrique fast aus. Den Weißboden habe ich früher auch im Spitzenbereich im Barrique ausgebaut. Mittlerweile bin ich davon weg und habe ein bisschen größere Fässer. Viele Kollegen gehen auf das klassische Tonneau da mit 500 Liter. Das kommt aber eigentlich auch aus Frankreich. Mhm. Und die Tradition am Rhein ist eigentlich halt diese Stückfassgrößen, Halbstück, Stück, Doppelstück. Und ich bin dann eben auf die traditionellen Halbstückfässer gegangen beim Weißburgunder, was ich super passend finde, weil der Weißburgunder ist ein bisschen zärter, ein bisschen schlanker und zerbrechlicher in Anführungszeichen. Und wenn du damit zu viel Holz daherkommst, ist es dann manchmal auch schwierig. Und mir ist es wichtig bei dem Wein, dass er eben in sich ruht und nicht irgendwie von irgendeinem Thema zu sehr gekickt wird. Also dementsprechend auch jetzt kein neues Holz oder so. Und wir reden hier von richtig schweren Tonboden mit Kalkstein. Und ein Wein, der letztendlich ja ähnlich wie unsere Rieslinge von seinem Gaumen lebt, aber natürlich ein anderes Mundgefühl hat, weil die Rebsorte eben mit dieser burgundischen, cremigeren Textur einfach daherkommt. Und das ist eigentlich die Burgundersorte, die an unsere klimatischen Bedingungen eigentlich fast am besten adaptiert ist.
Der weiße Burgunder.
Vom Aromenspektrum, was dabei rauskommt normalerweise.
Also ihr habt nicht zu viel versprochen. Der eine Granate jagt die nächste hier.
Machst du den mit BSA oder...
Nee, also ich sag mal so, wenn da mal was mit BSA wäre, wäre ich jetzt auch nicht erbost oder würde mich aufregen, weil letztendlich in Spontangärung, warme Temperaturen und so weiter, kann das natürlich auch mal vorkommen. Aber eigentlich ist es so, dass ich sage, nur eine Gärung und dann eben ein langes Lager auf der Vollhefe, auch ohne Schwefelung, aber dann halt eben auch, wenn es geht, etwas kühlere Temperaturen, so dass dann eben kein BSA kommt. Und das mittlerweile werden die, also ich mache einen Chardonnay-Reserve und einen Weißbrunnen-Reserve, die haben einen zweiten Winter im Fass. Also es ist jetzt dieses Jahr im Frühjahr auf die Flasche kommen. Ich nehme aber an, das war bei dem Chardonnay genauso. Und dann aber in der Regel ein Abstich vor der neuen Ernte und beim Weißbrunnen dann im Stahl
das zweite Jahr. So machen wir das auch, ja. So
machen wir das auch. Also ihr seid euch ja sehr einig, ne? Das ist ja
total harmonisch.
Total harmonisch hier, genau. Was sagst du denn zu dem Weißburgunder? Ja,
super. Also hat Power und hat vor allem auch die Eleganz von 2020 wieder total. Und also das ist sicherlich ein extrem starker Essensbegleiter, der auch total in diese Chardonnay-Richtung passt. Ich finde, Weißburgunder und Chardonnay, kulinarisch gesehen, kannst du das super miteinander ersetzen, wenn das ein langes Hefelager hat und da hast du auch ein bisschen Brioche und diese feine, helle Aromatik, bisschen Zitrus. Das sind einfach total vielschichtige Essensbegleiter, die man, wenn es sein muss, über ein ganzes Menü trinken kann. Ne?
Was halt wichtig ist aus meiner Sicht, ist, dass die Trinkigkeit bei diesen Weinen auch da ist. Und das ist im Moment, glaube ich, in unseren klimatischen Bedingungen, toi toi toi, das große Glück, dass halt auch der Trinkspaß möglich ist, weil wir eigentlich nicht das Problem haben, dass wir im Alkohol zu hoch gehen. Man muss natürlich einen Lesezeitpunkt im Blick haben und du brauchst kein gesundes Lesegut, das ist selbstverständlich. einfach eine gute Weinbergsarbeit. Und dann hat es auch irgendwie noch eine entsprechende Säure, die auch ein bisschen noch mittanzt im Mund. Ja. Also das Erlebnis, Weine zu verkosten mit niedriger Säure, ist immer wieder, dass du irgendwie denkst, okay, da fehlt irgendwas. Mhm. In 2018 hatte ich dieses Erlebnis gehabt mit ein paar Basisweinen, so nach der Gärung, du probierst und denkst, ja gut, aber...
Wann kommt?
Warum kickt der nicht? Ja? Und, und das ist dann auch so ein Erfahrungsthema, wo du einfach lernen musst, okay, wie kriegst du das gehandelt? Und natürlich sind kühlere Lagen in diesen Jahrgängen ein Stück weit von Vorteil. Die schweren Böden, die wir haben, die helfen natürlich auch ein bisschen Wasserspeicher zu sein, noch ein bisschen Säure zu erhalten. Und insofern glaube ich, dass ja auch die Burgunder brauchen diesen Widerpart. Ja? Also wenn das dann intensiv und weich wird, dann ist es halt aufregend. Das ist glaube ich, ein wichtiger Punkt.
Das hast du, glaube ich, schon mal gesagt, auch Burgunder braucht ein bisschen Säure, ne? Das ist einfach so.
Ja, du hast diese Cremigkeit im Mund, dieses auch vollere Mundgefühl. Du hast natürlich auch, ja, schon eine relativ gute Grundreife. Und irgendwas muss das ja tragen. Mhm. Und da, denke ich, ist die Säure halt eigentlich schon ein wichtiger Punkt. Und das ist auch in den wärmeren Jahren, wenn du jetzt in die neue Welt gehst sowieso, aber auch wenn du ins Burgund gehst, bei den Chardonnays manchmal kann das ein Thema sein, weil du kannst die fehlende Säure über den Säurezusatz auch so nicht ausgleichen, aus meiner Sicht. Also natürlich kann man Weinsäure zusetzen, das ist auch erlaubt. Aber das geht vielleicht, wenn das Nuancen sind. Mhm. Ja. Aber wenn die Säure so runterrutscht, dass du da wirklich stark eingreifen musst, dann merkst du das den Weinen auch an. Mhm. Und dann hast du auch das Problem, dass vielleicht die Bekömmlichkeit dieser Weine dann auch nicht mehr so ist, wie das, was aus natürlicher Säurebalance in der Traube entsteht.
Mhm. Deswegen ist bei den weißen Burgundersorten oder auch bei den Burgundersorten der Lesezeitpunkt so entscheidend. Ja. Ja. Beim Riesling, der generell oder fast immer, jetzt mal von 2018, abgesehen, eine super Säure hat, verlierst du nicht die Spannung innerhalb von einer Woche. Aber bei den Burgundersorten, gerade in den heißen Jahren, geht's immer schneller. Mhm. Wir haben heute so ein kurzes Zeitfenster bei den Spätburgundern in den heißen Jahren. Also wir lesen ja heute im Schnitt 2 bis 3 Wochen früher wie früher und haben aber nur noch die halbe Zeit dafür. Ja. Weil die Entwicklung vom einen Tag auf den nächsten Tag ist halt wirklich teilweise gigantisch. Mhm. Ne?
Also ihr müsst rasend schnell sein, braucht viel mehr Leute.
Wir müssen schnell sein.
Ja. Das war jetzt auch gerade 22 schon speziell. Ne? Die Ernte kam schneller, als man wollte. Wir wussten alle, es kommt, aber man wollte es dann wirklich so richtig warm, wollte es auch keiner. Und irgendwann war man gesagt, jetzt müssen wir aber gucken, dass wir da schnell in die Pötte kommen. Ja. Und dann durch diese kuriose Wetterlage war es dann halt so, dass halt wie so ein Cut mitten in der Ernte war. Wahrscheinlich bei euch auch ähnlich. Ja. Da kam der Regen, der irgendwie auch ein Ausgleich in der Natur war, der notwendig war, weil es war ja wirklich trocken heiß gewesen, auch Anfang Herbst. In der Burgunderlese hast du wirklich in sommerlichen Temperaturen, in T-Shirts und kurzen Hosen Trauben gelesen, hast dich gefühlt, als ob du irgendwo in Australien oder sonst wo unterwegs wärst. Dann kam der Regen, dann wurde es auch kühler und dann hast du in der zweiten Lesehälfte, als der Riesling dran war, das Gefühl gehabt, okay, wann sind sie soweit? Zuckerkonzentration, Reife der Trauben, bleibt doch alles gesund. Also so eigentlich eher die klassischen Sorgen eines deutschen Winzers plötzlich und vorher andere Welt. Also war kurios.
Es war ein Jahr, also wo ich keinen Vergleich dazu habe, weil wir sind voll reingeprescht und dachten, wir müssen jetzt wahrscheinlich komplett durchziehen. Und dann haben wir aber auch schon mit den Burgundersorten eine kleine Pause gemacht. Mhm. Weil es ging nicht so schnell wie 2018. Mhm. 2018 ging voll durch und 22 hat früh begonnen, aber dann gab es kleinere Regenschauer und später beim Riesling dann auch größere Niederschläge und das hat es ein bisschen verringert. Aber
der mancher Jahrgang wurde auch schon reif geregnet, ne?
Der Lesezeitpunkt ist mittlerweile, glaube ich, die kniffligste Frage im Herbst und vielleicht sogar eine der kniffligsten Fragen in der ganzen Entscheidungskette. Ne?
Ist halt gut, wenn man schon ein paar Jahrgänge vorher gemacht hat, ne? Und ein gutes sich auf sein Bauchgefühl verlassen kann, vielleicht.
Man wird auf jeden Fall entspannter, ne?
Das ist so, ja. Das ist so. Also es ist ja auch das Schöne, wir bilden ja beide auch aus und haben dann auch schon viele Söhne von guten Freunden von uns, Kollegen, wir haben da ausgebildet. Wir haben beide, der Hans Repolz war bei uns beiden gewesen. Ja. Die Jungs sind jetzt natürlich auch voll am Start in den eigenen Betrieben und es ist einfach schon auch schön zu sehen, wie die etwas jüngeren dann noch ein bisschen mehr Grundnervosität haben, obwohl sie schon verdammt viel wissen und man eigentlich alles richtig machen. Aber diese innere Aufgeregtheit, die ist, glaube ich, dann tatsächlich in den ersten Jahren noch ein bisschen größer Und irgendwann sagst du dir, okay, das kommt zwar nie mehr das Gleiche wie das, was du schon mal erlebt hast, aber du hast so viel schon erlebt, dass du sagst, ja, das kriegen wir jetzt irgendwie. Und ganz schlimm wird es eigentlich sowieso nie. Also, ich meine, das weiß man nicht natürlich. Vielleicht kann es irgendwann nochmal richtig übel werden. Aber das ist schon, glaube ich, wirklich ein Unterschied. Wenn du schon ein paar Jahrgänge gemacht hast, kommt ein bisschen mehr Ruhe ins Spiel. Das stimmt.
2010, das war das extrem kühle Jahr. Und da war ich gerade erst 3 Jahre daheim und da waren die Mossgewichte so niedrig und die Säuren, die waren so hoch. Und da habe ich gedacht, oder? Ja, ach komm, mach noch einen.
Kann schon.
Und da dachte ich, da kann ja nie im Leben was draus werden. Zumindest nicht so, wie ich das von den letzten Jahren gewohnt war. Ne? Und dann werden diese kühlen Jahrgänge trotzdem oft schöne waren. Ja. Ne? 2010 war am Schluss ein tolles Jahr. Oder dann 2013, 2014, die uns im Herbst total verrückt gemacht haben, weil die Reife gerade so Unterkante erreicht war und die Säure wahnsinnig hoch sind, dann später trotzdem schöne Weine, speziell für Finesse-Trinker, aber die Winzer, gerade wenn sie so jung angefangen haben, ein bisschen ins Schwitzen bringen.
Ja. Jetzt hat ja der Philipp gerade mal ein paar deiner Rotweine geöffnet. Ja. Jetzt kommen wir doch mal...
Fürs Ernst.
Jetzt wird's ernst. Jetzt kommen
ja,
die nächsten
Frau Norden. Ja.
Du hast ja deinen Vater schon ein paar Mal erwähnt. Der war eigentlich ein Pionier für den deutschen Rotwein, kann man sagen, oder? Weil er schon zu Zeiten damit begonnen hat.
Kann man bestimmt sagen. Also mit einer Handvoll Winzern in verschiedenen Regionen. Da war damals Winzerfreunde von Paul, wie der Werner Nägel oder auch der Joachim Heger und einige andere. Ne? Ben Philippi, die Knipsers und auch Huber natürlich. Also das war so diese Generation und der Zeitpunkt, wo man angefangen hat, wieder zu schauen, Mensch, Spätburgunder, das Thema könnte man doch eigentlich mal wieder richtig ernst nehmen. Und dann hat man sich auch gemeinsam weiterentwickelt und mal geschaut, was passiert nebendran. Weil die Zeit vorher mit Rotwein war, denke ich, in Deutschland ziemlich schwierig. Es gab wenig Trinkbares. Und man wusste aber, es gab schon mal gute Zeiten auch in Deutschland, wo wirklich feine, auch vielleicht Weltklasse Spätburgunder entstanden sind. Also es gibt heute zum Beispiel noch in den Staatsweingütern in Assmannshausen eine Bibliothek mit 100 Jahre alten Spät- und Frühburgundern, die heute dastehen wie eine Eins. Und es war eine gewisse Zeit, wo das Know-how eben da war. Mhm. Und es war dann irgendwann nach den Weltkriegen in Deutschland aber völlig verschwunden. Und die letzte Generation hat daran eben wieder angeknüpft und hat, denke ich, heute den Rotwein wieder salonfähig gemacht. Mhm. Und da war der Paul ganz früh mit dabei und hat es dann auch zum Glück sofort aufgenommen, das Thema, was für unsere Gegend das Richtige war. Und ja, also der Paul ist so der Pionier bei uns, auf jeden Fall, also im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Noch heute ist seine größte Leidenschaft, irgendwo kleine Eckchen zu finden, die gut dazu passen und mal den Weinberg bitte um ein paar Quadratmeter zu vergrößern und auch zu wissen, wo sind die besten Stückchen, wo passt die richtige Rebsorte drauf. Und er hat es schon früh begonnen und das ist das, was wir heute total noch pflegen, eben dann auch hochwertiges Pflanzmaterial an die besten Stücke zu setzen. Ne? Und das ist bestimmt auch mit das Wichtigste beim Spätburgunder. Die Bandbreite beim Thema Spätburgunder ist riesig. Es gibt so unterschiedliche Unterarten vom Spätburgunder, Klone und auch Selektion, wo man Trauben hat, die sind 250 Gramm schwer und aber die richtig guten Sachen, das sind kleine Träubchen mit 50 bis 100, vielleicht manchmal 120 Gramm. Und manchmal sind es auch die komplizierten Spätburgunderarten, also die kompakt sind und die schwer zu bewirtschaften sind, gesund in den Keller zu bringen sind, die hinterher besonders viel Feinheit bringen. Mhm. Ne?
Okay.
Und der Paul, also meine Eltern, Paul und Moni, die haben den Betrieb 1975 übernommen. Und damals war das wie so oft ein ganz kleiner gemischter Betrieb mit ein bisschen Ackerbau. Es gab früher auch Tabak bei uns in der Familie und Rinder, Kühe. Und dann ist mein Großvater, der Rudolf, nachdem das Weingut immer noch benannt ist, der ist schon sehr früh gestorben, 1975. Und dann musste der Paul Geisenheim abbrechen, hat das Studium quasi an Nagel gehängt und ist heimgegangen und hat mit meiner Mutter zusammen den Betrieb übernommen. Und dann sind sie relativ schnell ausgesiedelt und haben dann den Betrieb die letzten 40 Jahre eben peu à peu aufgebaut. Das Thema Spätburgunder war schon immer im Fokus gestanden. Ne? Mm. Und bis heute ist das natürlich unser heißestes Thema und unsere größte Leidenschaft.
Ne? Ich habe irgendwo gelesen, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber ich fand das genau stimmig, die Definition, dass der Paul Fürst dem Spätburgunder eine eigenständige deutsche Stilistik gegeben hat, die man sonst ein Stück weit auch sucht. Auf der einen Seite das Burgund als das große Vorbild für alle irgendwie, die im hochwertigen Bereich unterwegs sind. Ansonsten wächst Pinot ja sonst auch in der Welt ganz gut an verschiedenen Ecken. Und wenn man heute in die Stilistik des Spätburgunders reingeht, diese Vielfalt, die es gibt, ist halt der fürstische Spätburgunder, das ist eine ganz eigenständige, in sich ruhende Kategorie, die letztendlich irgendwie ja auch nicht kopierbar ist oder sonst was.
Ich freue mich auf jeden Fall, wenn das so wirkt. Ne?
Das ist schon eine großartige Leistung, wirklich so es zu schaffen mit einer Rebsorte, mit der feinsten Rotweinsorte der Welt, quasi diese komplette Eigenständigkeit per Definition zu erreichen. Ich weiß nicht, ob es Stefan Reinhardt war oder irgendeiner von den Kranken der Schreiberlinge hat in diese Richtung das geschrieben, und ich kann dem nur voll zustimmen. Ich freue mich auch drauf, jetzt da was zu probieren, und müssen da jetzt dran gehen. Also,
in das große Glas bestimmt, ne?
Ja.
Wo wir jetzt schon dabei sind, was man in der Presse so liest, habe ich gelesen, dass dein Vater, das hat der Philipp wunderbar beschrieben, was er gemacht hat und wie er es verankert hat. Und dass dann aber du ins Weingut kamst und es tatsächlich geschafft hast, diesem wunderbaren Wein, der schon so unglaublich groß war, noch einen Hauch mehr Frische und es noch weiter zu entwickeln, wo man gedacht hat, das geht gar nicht mehr.
Ja, also...
Was hast du denn da noch gemacht?
Aber Sebastian ist jetzt langsam hart.
Aber wir kommen gleich mit den anderen Sachen. Wir schleimen uns ein bisschen an und dann, weißt du?
So. Ja, also erzähl.
Dass das für alle schon eine spannende Geschichte ist und auch eine Herausforderung, in einen renommierten Betrieb zu kommen. Das war bestimmt für Philipp auch schon ein bisschen aufregend, weil man fragt sich ja, ob man das denn hinkriegt, dass die Weine hinterher noch schmecken und ob man also zumindest mal das Level halten, das ist schon eine Herausforderung, denke ich, für viele Junge, die daheim einsteigen. Und das ist aber auch ein großer Ansporn, der einem dann vielleicht auch so den Dampf macht, dass man es dann auch durchzieht und am Ball bleibt. Ich freue mich heute, dass das so erfolgreich geklappt hat. Aber es ist nach wie vor ja auch eine Teamgeschichte. Der Paul ist auch noch mit im Boot und wir haben auch eine ganz lange Zeit, und das machen wir heute auch noch, zusammen da an den Stricken gezogen.
Ihr habt auch nie kommuniziert, wann wirklich der Übergang war, ne? Das habt ihr so...
Ja, wir versuchen sowas, das merken wir vor lauter, also wir sehen ja manchmal den Wald vor lauter Arbeit daheim auch gar nicht, da gehen so Sachen manchmal unter, gell?
Ich beneide ja den Sebastian dafür, dass er es geschafft hat, ähnlich wie der Cornelius im Übrigen, einfach auch irgendwie sich den Freiraum zu nehmen, dass er sich um seinen Weinbau und seinen Keller kümmert und nicht alle irgendwie nur an dem Zoppeln und dauernd da raus muss. Mhm. Denn Sebastian kriegst du ja eigentlich normal nicht. Du siehst ihn relativ selten, weil er einfach
Keller
sich so aus der Schlusslinie nimmt und einfach seinen Wein macht. Und das Thema Präsentation, wie auch immer, macht ihr mal, ne? Das ist natürlich sensationell, wenn man einfach, wenn man das kann, dass man sagt, okay, das Wesentliche ist für mich der Wein. Und klar ist es wichtig, auch den Kontakt zu den Leuten zu haben, um Gottes Willen, das sage ich damit nicht. Aber diesen Stress, den es teilweise verursacht, da draußen unterwegs zu sein, dem hast du dich ganz geschickt entzogen, oder?
Ich bin schon auch unterwegs. Weil wir auch alles, also wir sind ja ein 20 Hektar Betrieb, aber wir machen auch das Ganze, was außen stattfindet, komplett selbst. Entweder kommt der Paul oder komme ich. Deswegen können wir auch gar nicht überall dabei sein. Also für meinen Geschmack,
bin ich schon ziemlich unterwegs.
Wusstest du denn gleich, dass du Winzer werden willst, oder war das für dich eher so?
Ja, auch? Ich wollte eigentlich gar kein Winzer werden. Das habe ich auch erst ganz spät entschieden. Mhm. Ich wäre entweder Koch, also höchstwahrscheinlich Koch.
Oh ja, wäre auch nett.
Oder
auch eingeladen.
Oder vielleicht Schreiner geworden. Ah, und dann habe ich tatsächlich eine attraktive Möglichkeit für ein Praktikum in Südafrika vor mir gehabt, weil wir gerade eine Besuchergruppe aus Südafrika da hatten und der Paul auch mit seinen Winzerfreunden gerade unten war. Und dann hat sich bei Buitenverwachting, beim Hermann Kirschbaum, ein ganz toller Winzer, der jetzt schon in Rente ist, aber der hat mich eben eingeladen, bei der Familie zu wohnen und mal ein Herz im Keller zu machen. Und das hat mir so einen Spaß gemacht, obwohl wir da ganz andere, das war ein großer Betrieb, schon damals mit über 100 Hektar, aber feine Weine, tolle Sauvignon Blancs. Mhm. Und da haben wir geschuftet bis zum Umfallen. Also ich habe erst nach 6 Wochen das Weingut das erste Mal verlassen damals.
Halleluja.
Und es ging echt richtig zur Sache. Aber es war so eine gute Energie und es, wir haben das so durchgezogen. Und es hat mir so einen Spaß gemacht. Und ich habe gemerkt, okay, also im Wein zu arbeiten, im Weingut zu führen und so weiter, das ist nicht nur Kapseln aufsetzen und Hofkehren, so was man halt als Kind macht, ne, sondern auch spannend. Und ich habe einfach den Einfluss, oder ich habe einfach mal sehen müssen, was alles stattfindet und wie schön, dass die Branche ist. Und dann habe ich mich tatsächlich dafür entschieden und seitdem bin ich da mit Leidenschaft dabei. Ne.
Wo warst du in deiner Ausbildung überall unterwegs?
Ich habe landwirtschaftliches Fachabitur in Triesdorf gemacht. Das ist wirklich das allerkleinste Nest in Mittelfranken bei Ansbach. Und währenddessen habe ich jede zweite Woche das Wiener Ausbildung im Weingut Störlein an das Acker verbracht. Das ist ein toller Betrieb, ein ganz handwerklicher kleiner Betrieb mit Sitzpflugfahren und im Steilhang arbeiten und so weiter. Hauptsächlich mit Silvana, aber auch wirklich die volle Bandbreite, die man halt in Franken so hat. Dann habe ich in Geisenheim studiert und während dem Studium habe ich dann, also vorm Studium war ich dann noch bei Rebholz, hatten wir heute auch schon mal. Also das war aber ein kleines Praktikum, aber für mich auch ein ganz prägendes Weingut, wo ich viel gelernt habe. Dann war ich im Elsass beim Marc Reinweis, ein Biodynamik-Pionier, der fantastische Rieslinge macht. Und hinterher war ich viel in Burgund unterwegs. Also ich habe dann einen Herbst bei Simon Bies mitgemacht, nur als Buttenträger. Und dann war ich ein Dreivierteljahr bei der Domaine de la Lo. Das war mein BPS, das habe ich verlängert. Und das war für mich schon ein ganz spannendes Praktikum, weil das auch ein sehr, sehr traditioneller Betrieb ist in Burgund. Die haben extrem handwerklich gearbeitet, viel mit Ganztraumgärung, offene Bütten und so weiter. Also wirklich so handwerklich.
Also sprachlich, französisch, topfit.
Geht. Ich bin ganz schlecht, ne? Aber wenn es um Essen und Wein geht, dann funktioniert es.
Okay. Aber du hast gesagt, das war eigentlich wirklich nicht besonders der Sprache mächtig und das hat trotzdem echt gut funktioniert.
Ja, wenn du ein Dreivierteljahr damals hast, dann hast du schon gekonnt. Ne?
Ich kann schon klar kommen. Aber ich hatte nie Französisch in der Schule.
Okay.
Und bin dann wirklich ins kalte Wasser gesprungen.
Die Franzosen sind jetzt eigentlich nicht so offen, wenn man nicht Französisch spricht.
Ja, dieses Weingut schon. Also mein Chef damals, der Jean-Pierre Desmet, war ein total weltoffener Typ, der selbst ein paar Jahre in New Caledonia gelebt hat und der hatte immer Leute von der ganzen Welt da. Ne? Das war ein bisschen das Handicap fürs Französisch lernen. Aber ich bin immer noch am Ball. Ich bin öfter mal, lasse ich mich mal zum Spritzen einteilen, also mal so 8 Stunden auf dem Traktor und da blase ich mir dann als die Sprachkurse rein. Und
Respekt.
Und deswegen wird es zumindest nicht schlechter.
Wie war das dann, als du dann ins eigene Weingut zurückkamst?
Ja, also ich bin 2007 dann ins Weingut zurückgekommen und da hatte ich wirklich viel Glück, weil der Paul konnte schon relativ früh dann auch mal einen ganzen Bereich loslassen und hat mich dann, also wir hatten 2007 bestimmt so ein bisschen als Übergangsjahr, aber er hat dann gleich eigentlich die Rotweine und Weißburgunder Kellerwirtschaft an mich abgegeben, das durfte ich machen und der Paul konnte schon immer eigentlich ganz gut mal ganze Bereiche loslassen und deswegen konnte ich gleich richtig loslegen. Ne? Und das da bin ich auch dankbar dafür. Wir haben auch, also in so einer Familie läuft auch nicht immer alles reibungslos und ohne Diskussion, aber bei uns ist, glaube ich, der Riesenvorteil, dass wir so ein ähnliches Ziel haben von dem, was der Wein hinterher darstellen soll, wie er schmecken soll. Wir wollen einen mineralischen, rassigen Wein. Und wir streiten uns dann manchmal, ob man jetzt die Schraube links oder rechts rumdreht, aber so unser Grundziel ist eigentlich das Gleiche, ne? Und das hilft uns schon sehr. Und der Paul war immer auch durch VDP und auch regional hat er so viele Projekte, dass es ihm auch leicht gemacht hat, dann was abzugeben, ohne dass er gleich irgendwie in der Luft gehangen wäre. Ne?
Übrigens ein wahnsinniger Stratege, wenn der Paul bei einer VDP-Sitzung dabei ist, der hört eine Zeit lang zu und dann kommt einfach ganz klar strukturiert Gedanken, wie man Felder bearbeiten soll, wie man sie lösen kann. Da bin ich immer schon sehr, sehr beeindruckt gewesen, auch kreativ, ne? Also so auch diese.
Also ist auf jeden Fall der Paul ist auf jeden Fall ein kreativer Typ. Ja. Und das war ja auch dann gefragt. Ich meine, wenn man ein Weingut neu aufbaut, dann braucht's das auch, ne?
Jetzt hat ja eigentlich deine Eltern haben ja auch das Weingut damals, kann man sagen, aufgebaut. Ich meine, es gibt, ja,
wir haben erstmal über den Wein.
Guck mal, für Schlenker. Will nicht, dass ich da dieselbe Schleimerei mache. Verstehst du? Tschüss.
Also, Spätburgunder Tradition.
Also, das ist unser wichtigster Wein. Mengenmäßig, aber ich finde auch tatsächlich so unser wichtigster Wein im Betrieb, weil das ist der Einstieg beim Spätburgunder und der ist uns extrem wichtig. Der Spätburgunder Tradition, der Name, der würde eigentlich auf alle unsere Spätburgunder passen, weil wir einen recht handwerklichen Ausbau haben. Wir machen im Keller eigentlich gar keine großen Unterschiede zwischen dem Spätburgunder Tradition und jetzt den Ortswein, Lagenwein, großen Gewächsen. Wir haben vielleicht bei den großen Gewächsen und bei den Lagenweinen mehr ganze Trauben im Spiel oder auch ein bisschen mehr neues Holz. Aber so offene Maischegärung, die ganze Gärung durch. Wir legen die rein in die offenen Bottiche. Wir lassen die spontan gären. Wir überschwallen die oder stampfen die. Alles nach dem gleichen
Prinzip. Da muss ich nochmal nachfragen jetzt, weil das fand ich crazy. Also, ihr tut die Beeren, nee, eigentlich entrappt ihr die nicht mal, ne?
Nicht alles, aber wir machen viel mit ganzen Trauben, ne?
Okay, ganze Trauben in diese Bottiche.
Genau.
Und dann quetscht ihr die nicht mal an, nix. Ihr lasst das einfach so.
Das ist richtig.
Wo kommt denn da die Brühe her?
Also ich meine, also der braucht, das? Braucht gar nicht unbedingt Brühe, wenn man denen ein bisschen Zeit gibt.
Und dann gärt es in der Beere, oder?
Das geht in der Beere und irgendwann kommen doch auch Brühe
springen
raus.
Gell?
Irgendwann
dann,
kommt
oder?
Brühe raus. Auch schon allein, das sind ja oft Behältnisse mit 2000 bis 4500
also
Kilo
Druck
Trauben allein. Und schon allein durch den Druck kommt es raus. Ne?
Okay.
Und die Gärung, also jetzt gerade wenn es um die Ganztraubengärung geht, das ist wirklich eine spannende Geschichte, weil bei der Ganztraubengärung hat man zum einen, wenn man das in einem offenen Behältnis macht, wie wir das tun, schon relativ viel Sauerstoff. Der Sauerstoff kommt ja überall her und wir machen eventuell von Zeit zu Zeit auch nochmal eine Remontage, also nehmen Wein raus, dass er Sauerstoff kriegt und geben den wieder drüber.
Also Wein raus, das was unten sich als Brühe
ja, so das, bildet. Ja, das holen wir zu verschiedenen Zeitpunkten raus und geben es wieder drauf. Also das heißt, und mit dem Hauptziel mal die Oberfläche wieder frisch zu machen, aber auch um Luft mit reinzubringen. Ne?
Ist das nicht saugefährlich? Kann das nicht schimmeln da oben oder so?
Also das kann schon.
Du musst schon sehr exakt und sauber arbeiten und du musst nah dran sein. Das ist
ja.
Das ist die kniffligste Zeit im Keller bestimmt, wo die Trauben noch nicht gären, ne? Weil da sind sie sehr anfällig.
Ja.
Ja, aber nochmal zur Ganztraubengärung. Das Schöne ist, dass man die oxidative Gärung hat und die Gärung in der Beere. Und es gibt eine komplexe Gärung, was hinterher, finde ich, auch eine schöne Vielschichtigkeit im Wein gibt.
Jetzt habt ihr vorhin gesagt, beim Weißwein, da hast du gesagt, da bist du froh, wenn das in 4 Wochen oder 6 Wochen schön durchgegärt. Wie lange gärt das in so einem offenen
Also ich bin froh, wenn die tatsächliche Gärung so in 8 Tagen abgeschlossen ist. Ne?
Beim Rotwein.
Also die geht wirklich ratzfatz. Ne?
Okay.
Wir haben ein paar Tage Vormazeration, bis die Gärung losgeht. Vielleicht 3 bis 6 Tage, dann geht die Gärung los. Und dann steigert sich das von über 2-3 Tage und dann macht's wie ein Schlag. Nochmal 3 Tage und die Gärung ist schon zu 90% beendet.
Und dann wird es auch warm, ne?
Also und
bei der Maischegärung wird es dann schon auch warmer sein.
Okay.
Da ist es so, dass du dann über 30 Grad Celsius unterwegs auch bist. Ne? Also
okay.
Ist auch so ein Punkt, wo du dann aufpassen musst, dass es nicht zum
äußersten
zum Extrempunkt kommt. Ja, das ist dann am Ende auch für die Hefen nicht mehr gesund, wenn es zu heiß wird. Aber das ist dann anders als beim Weißwein. Also da sind nochmal andere.
Also Rotwein, man ist total einfach.
Ja, du sagst ja, Rotwein machen wir einfacher als Weißwein.
Auf jeden Fall.
Also für mich ich weiß nicht, ob viele Winzer, die bislang hier saßen, dem zustimmen würden,
ja,
oder?
Das ist echt einfach.
Ich kämpfe schon seit 20 Jahren mit dem Thema.
Ach, auf jeden Fall kann man sagen, die Rotweine, weil die können die Hefen, die haben alles, was sie brauchen. Ne? Das Fruchtfleisch, die Bärenhäute, die haben quasi... Das ist für die wie im Paradies. Es gibt keinen Grund, die Gärung aufzuhören. Also das ist eine sichere Sache. Die Rotweingärung geht eigentlich immer reibungslos. Ne?
Okay.
Man braucht, also da kommt man nie ins Schwitzen. Und bei den Weißweinen ist schon so, also jetzt, die Rieslinge haben mich dieses Jahr schon ein bisschen ins Grübeln gebracht. 21 sind sie alle so schön durchmarschiert und 22
Weil dann in der Hauptgärphase nur 2 Öchsel am Tag und dann geht so, was ist denn hier los? Ne?
Das ist nee, ein bisschen langsamer unterwegs. Ich bin jetzt echt froh, es wird wahrscheinlich doch nicht Weihnachten, aber So, zweiter Advent wird es für meine letzten zwei Rieslinge bestimmt dieses Jahr. Ja.
Ich muss auch noch ein bisschen Geduld haben.
Ja, also das ist von der Gärung her wirklich ganz, ganz anders. Und man kann aber auch sagen, beim Spätburgunder oder beim Rotwein, wenn dann die Gärung rum ist und wenn gepresst ist und der liegt dann im Fass, dann sind eigentlich die entscheidenden Schritte schon alle passiert. Mhm. Dann ist nur noch ein bisschen auffüllen und dann klärt sich das, bleibt da lang liegen, man kann mal einen Abstich machen oder nicht.
Also aber die Haupt, voll easy.
Aber die Hauptarbeit ist dann die Haupt, also im Herbst macht es wirklich viel Arbeit. Mhm. Mit der Maische, das Umpumpen, das Stampfen.
Also viel mehr als beim Weißwein im Übrigen, ne?
Also uns ja. Ja,
ist so.
Weil ihr presst also, direkt an.
Ich muss ehrlich sagen, wir machen ja nur ein bisschen Spätburgunder, aber ich bin immer froh, wenn wir es geschafft haben, dass die Pinots abgepresst sind, weil ich dann immer noch mitten in der Rieslinglese bin. Bin froh, wenn das erledigt ist, weil das bindet einfach zwei Arbeitskräfte dauernd irgendwie. Ja. Und das ist dann schon so, dass du, wenn du hast dann eigentlich diesen ganzen Kanon an hochwertigen Weinbergslagen noch vor dir, die du im Riesling lesen willst, und dann hast du im Hintergrund, dann ruft mein Kellermeister Jörg an, wir müssen Spätburgunder pressen. So, boah, ich kann, das geht unmöglich, wir lesen Moorstein, was der mich erzählt.
Da musst du Prioritäten setzen.
Aber machst du das auch so, dass du den die auch so offen vergären lässt und sowas?
Ja, schon ähnlich, ja.
Okay, ja. Crazy. Stampfst du das dann auch so? Ich habe das gesehen, das ist ja angeleint.
Ich habe unsere Arbeit beim Spätburgunder, also ohne Quatsch, ist tatsächlich so, ich mache das schon seit 20 Jahren und habe mir schwer getan, auf das Level zu kommen, dass man qualitativ auch sagen kann, wir sind da irgendwo im oberen Drittel unterwegs. Ich denke, nach 20 Jahren haben wir das jetzt ganz gut geschafft. Mhm. Aber ich muss auch sagen, dank Georg, meinem Kellermeister, der in den letzten Jahren da sehr viel Energie auch mit reingesteckt hat und ich ihm auch das Feld so ein bisschen gelassen habe. Also er schwört auf sanftes Stoßen. Jetzt habe ich mit Leo noch einen neuen Part, der jetzt auch im Burgund war, der wollte dann die Remontage, das ist über Schwallen, wieder ein bisschen ins Spiel bringen. Jetzt hat er dieses Jahr mal einen Tank auch so gemacht. Also das heißt, es ist keine Spielwiese, aber das ist was, wo du einfach letztendlich auch ein bisschen, ja, vielleicht jahrgangsangepasst und auch erfahrungsmäßig variieren kannst und musst. Also nur auf ein Thema dazu setzen, ist, glaube ich, nicht ganz richtig.
Jetzt sagst du, ihr probiert ganz viel aus, verändert aber fast nichts.
Also es gibt Bereiche, wie vorhin zum Beispiel beim Chardonnay-Weißburgunder, wo wir dann auch relativ schnell relativ viel verändert haben.
Okay.
Und es gibt Bereiche, wo wir schon viel ausprobieren, aber wo dann der Schritt auch gar nicht so groß ausschaut. Ne? Okay. Oder wo wir einfach mal über ein paar Jahre hinweg mal was Neues ausprobieren, mal einen neuen Fasshersteller. Mhm. Ja, es ist immer die Extraktion, Stampfen, Remontage, wie viel Stampfen, wie viel Überschwallen, ist das richtig jetzt für den Wein, wie er jetzt schmeckt, ist es auch richtig, wie der Wein dann in 5 Jahren oder in 8 Jahren in der Flasche schmeckt. Das sind so Überlegungen, die man immer wieder anstellt und immer wieder hinterfragen muss, ob das noch passt. Wenn wir dann die Idee haben und meinen, okay, wir glauben jetzt so ist am besten, dann versuchen wir das eigentlich für alle Weine zu adaptieren und machen dann nicht den einen, der mehr extrahiert ist und der eine, der jetzt mehr in so eine Richtung gebracht wird, sondern wir versuchen eigentlich die Art rauszufinden, wo wir am glücklichsten sind und dann sagen wir, okay, und dann bitte alle in die Richtung.
Das finde ich auch irgendwie wichtig. Ich persönlich mag das nicht, wenn jetzt so ein Weingut alles macht, in alle Richtungen irgendwie, und für überall eine Antwort hat und den machen wir so und den machen wir so und der schmeckt ja vielleicht dem am besten, der schmeckt dem am besten. Nee, ich finde es viel schöner und richtiger, wenn es irgendwie auch einen Betriebsstil gibt. Mhm. Und vor allem, wenn du dem Thema Herkunft verschrieben bist, wenn dein Wunsch ist eigentlich, dich bestmöglich diese Herkünfte zum Ausdruck zu bringen, dann kann es auch nicht sein, dass du in diesen Stilmitteln dich verlebst und austobst. Dann musst du irgendwie Lösungen finden, wie du glaubst, dass die Herkunft am besten zu transportieren ist, und dann musst du auch darauf setzen. Ja. Also,
du hast, glaube ich, mal gesagt, wenn der Wein jung ist, dann schmeckt man mehr die Handschrift vom Winzer. Und wenn er ein bisschen gereifter ist, schmeckt man mehr das Terroir.
Ja, das glaube ich schon.
Das glaube ich schon. Es ist am Ende sogar so, dass du gereift manchmal dich auch trauen kannst, einen Wein zu kaufen aus einer guten Lage, wo du vom Winzer nicht so viel hältst. Im Ideal, wenn die Lage sich durchsetzt.
Ist eine wirklich gute Lage.
Ja.
Okay.
Ja, weil viele Schritte gerade am Anfang haben dann auch mit der Primärfrucht zu tun und ist er jetzt ein bisschen üppiger oder weniger üppig. Und ja, okay. Ich würde sagen, kann man für Riesling und für Spätburgunder vielleicht so sehen. Ja.
Jetzt hast du ja einige Ideen auch aus dem Burgund mitgebracht. Eure Region lässt sich aber eigentlich, ja, was die Böden angeht, mit dem Burgund gar nicht so vergleichen. Ne?
Das stimmt. Vielleicht Astheim am ehesten. Ne?
Okay.
Mit den Karl-Muschelkalkböden. Und ansonsten ist der Buntsandstein ein ganz anderer Boden. Und das ist auch nie unser Ziel gewesen, jetzt zu sagen, Mensch, wir müssen da jetzt einen Chefri-Chambertin-Geschmack in die Weine reinbringen, sondern das ist eigentlich genau schön für uns, uns da mit unserem eigenen Terroir austoben zu können und das in die Flasche zu bringen. Es gibt schon ein paar Parallelen, also zum Beispiel der Eisengehalt, den man auf vielen Spätburgunderböden findet. Das taucht schon immer wieder mal auf und es taucht auch in vielen tollen Burgunder- oder auch Rotweinherkünften auf. Und bei uns ist auch wirklich so, jetzt speziell was die weißen Burgundersorten, weißer Burgunder und roter Burgunder angeht, sind unsere Weißen immer mehr auf den helleren Böden und die Roten immer mehr auf den eisenhaltigeren, röteren Böden. Okay. Selbst in Bürgstadt ist der Weißburgunder- und Chardonnay-Platz relativ hell und ein bisschen kalkhaltig. Mhm. Und je röter unsere Spätburgunder-Weinberge werden, umso besser eigentlich. Ne?
Und wenn du mal durchs Burgund cruist und dir die Böden anguckst, dann ist es oft auch rot gefärbter Ton. Also Terra Rossa-Böden, die einen hohen Eisenanteil haben. Ich wollte mich vorhin nicht wichtig machen, aber auch unser Brunnenhäuschen ist auch Terra Rossa. Und hat auch diesen Eisenanteil. Und das bringt aus meiner Sicht beim Riesling tendenziell ein Stück weit Cremigkeit in den Wein mit rein. Weil wenn ich Brunnenhäuschen mit Moorstein vergleiche, die liegen direkt nebeneinander, der Moorstein hat den Eisengehalt nicht. Das ist immer noch mal karger und puristischer. Mhm. Und das Brunnenhäuschen zeigt so eine cremige Textur. Und ja, irgendwo muss der Unterschied herkommen. Klimatisch ist es sehr vergleichbar. Jetzt machen wir weiter mit...
Du bist ja auch ganz gerne mal im Burgund unterwegs.
Wenn man mich lässt, ja.
Mit Jochen, Stefan und so. Zur Weinrecherche, sag ich mal. Wie ist das so, wenn ihr im Burgund unterwegs seid und guckt euch da ein anderes Weingut an? Kennen die eure Namen? Wissen die da, wer kommt? Interessieren die sich auch für die deutschen Weine?
Hat sich tatsächlich ein bisschen geändert.
Ja.
Ich sag mal so, als ich mal so Französisch-Sprachschule in Dijon gemacht habe, hat mich keine Sau gekannt. Auch ganz angenehm, aber schon lange her. Ja. Und mittlerweile ist tatsächlich so, dass natürlich auch eine neue Generation an Winzern tätig ist und die Internationalität insgesamt auch vom deutschen Wein eine ganz andere ist. Und am Ende Riesling auch oft eine Rebsorte ist, die Winzer im Burgund ganz cool finden, weil es auch um Eleganz geht, Finesse geht.
Auf jeden Fall.
Insofern, ja, das ist schon ganz schön, mittlerweile dann auch markant zu werden. Ja? Ja. Also es ist nicht bei jedem so. Es gibt auch die Traditionalisten, die da kein Interesse zeigen, aber ist schon so, dass der ein oder andere sich auch über eine Flasche deutschen Riesling freut.
Ach schön. Und wie ist das tatsächlich, wenn man jetzt sagt, man macht Rotwein aus Deutschland? Ist das
so? Also vielleicht war das damals, wie ich dort war, so 2005, 2006, wirklich noch ein bisschen exotischer wie heute. Wir haben vielleicht auch deswegen, also weil so viele deutsche Praktikanten im Moment in Burgund sind, dass die Burgunder auch mit den Weinen schon, ob sie wollen oder nicht, konfrontiert werden.
Das ist glaube ich, sogar ein großes Thema mittlerweile. Und ich meine, Fürst hat einen Namen wie Dollar bei der jüngeren Generation an Winzern auf jeden Fall, die sich auch überall umschauen. Und ich bin sicher, auch bei den großen Namen ist Fürst kein Unbekannter. Es ist letztendlich...
Also wirst du mit dem roten Teppich empfangen?
Also Burgund ist ja auch ein bäuerlicher Platz, ne? Was das ja auch so sympathisch macht.
Ja,
das ist der Unterschied zu...
Das ist eben nicht der rote Teppich wie in Bordeaux, sondern das ist Bordeaux. Ganz normal.
Das klingt
eigentlich in Bordeaux. Also ich habe ja viel Zeit dort verbracht und wenn man mal mit jemand warm geworden ist, dann sind das immer herzliche Leute und die trinken die deutschen Weine schon sehr gern. Gerade die junge Generation, die... sind ganz begeistert von den Rieslingen. Ich würde sagen, Riesling ist natürlich immer die Nummer eins. Die sind im Spätburgunder schon, was die Bekanntheit angeht, nochmal eine ganze Stufe voraus, aber auch von den Spätburgundern. Und wenn ich jetzt Burgund fahre, habe ich immer einen Haufen Wein dabei und immer auch Bestellungen. Ne? Und das freut mich auch immer sehr, ne? Wenn ich da ein paar Flaschen mitbringe. Ne?
Du hast gesagt, du bist sogar in einem Weinladen vertreten dort vor Ort.
Ja, ich glaube, der Philipp sogar auch. Also es gibt
einen Boden.
Einen schönen Weinladen in Boden.
Ah, ja. Wie war
ja, super. Aber schön, ja. Das ist schon, macht schon Spaß, oder? Wenn man da vorbeigeht.
Wenn man dann durch Boden planiert und der sieht den eigenen Wein im Schaufenster, macht es natürlich doppelt so viel Spaß.
Ja.
Ne? Also, jetzt haben wir den wichtigsten Wein des Tages, ne? Nachdem wir die Tradition ja schon als den wichtigsten hatten, finde ich den noch wichtiger, weil das ist halt, wenn du Pinot Noir aus Deutschland kennenlernen möchtest, ohne irgendwelche Vorbehalte, was es sonst sein könnte, dann ist das die Antwort. Vielleicht der Hunsrück nebendran noch, ne? Also die zwei sind so.
Es gibt bestimmt noch mehr.
Ja, aber jetzt einfach nur, wir reden jetzt einfach mal über. Aber
für uns ist das von den Lagen auf jeden Fall der Klassiker und den St. Grafenberg gab es immer. Das ist bestimmt auch so, dass der St. Grafenberg der Wein ist, der den meisten als erstes einfällt. Wenn man an unser Weingut denkt. Das Weingut steht mitten im St. Grafenberg und wir hatten bis 2003 noch keinen Hunsrück auf dem Etikett stehen und bis 2008 noch keinen Schlossberg auf dem Etikett stehen, aber den St. Grafenberg eben schon immer. Und der St. Grafenberg ist auch so der Klassiker, also auch für uns gefühlt ist das wirklich der Klassiker im Weingut. Mengenmäßig das wichtigste große Gewächs. Und charakteristisch ist der St. Grafenberg, weil er auch in dem Seidental, also Südlage, so 30-35% Hangneigung, direkt neben dem Hunsrück gelegen. Ne? Immer ein Wein wie der Hunsrück, der eher in die kühle Richtung geht.
Das finde ich dann übrigens total irritierend, dass der Hunsrück heißt, weil beim Hunsrück ist schon mal eine Hunsrücke.
Das gibt schon so. Vielleicht bei einigen Kunden, die den das
schließlich kaufen. Ich mache ja auch einen Astkeimwein.
Ja, genau.
Und also das sind die St. Grafenberg und dann auch Hunsrück. Also Hunsrück noch ein bisschen kraftvoller und vielleicht auch noch nobler in der Nase. Mhm. Das sind die zwei kühlen Typen. Und der Schlossberg, die steilen Terrassen, wo wir waren, das sind extrem hitzige Böden, schon allein durch die Terrassen, die eben die Wärme speichern. Mhm. Ne? Und es gibt einen komplett anderen Spätburgunder-Typ, Schlossberg. Und Klingenberg ist immer total rotbeerig, leichtfüßig, aber gleichzeitig auch warm. Sauerkirsche und bisschen Kräuter. Und die Birkstellerweine und also gerade auch der St. Grafenberg, die haben immer so eine Mischung. Rote Sauerkirsche, aber auch dunkle Frucht. Mhm. Grad 20, finde ich, hat total viel dunkle Frucht. Und eher eine frische und auch ein Tick tanninreichere Art, jetzt im Vergleich
oder
zum
ganz seidiges Tannin, oder? So ganz zartes,
ultrafeiner Wein. Und das Schöne ist, die Weine tragen diese Feinheit auch in die Reife.
Ach, toll.
Du kannst es also auch nach 10 Jahren bringen und stellst fest, dass dann, also es ist jetzt nicht so, dass die Zartheit für die Reifeentwicklung ein Fehler wäre, weil dann irgendwie die Gerbstoffe halten ja so einen Wein noch zusammen, sondern der Wein schafft es, in die Entwicklung zu gehen, trotzdem die Frische zu halten und die Finesse weiterzutragen. Das ist das eigentliche, ich sag mal, fast Phänomen, dass das möglich ist, mit dieser Feinheit dann über diese lange Zeitschiene zu gehen. Ne? Das ist das, was es, glaube ich, besonders macht. Mhm. Und ja, also ich würde jetzt im Moment, würde ich sagen, so privat würde ich mir jetzt tendenziell einen 15er aufmachen, weil er eher noch greifbar ist. Mhm. Aber wenn du einen 12er kriegst, dann hast du natürlich Glück gehabt, so ungefähr. So, du kannst das auch weiter zurückgehen. Aber ich sag mal, das ist letztendlich die Weine, das ist nochmal ein Mehr, was da natürlich passiert. Ne? Mhm.
Ich finde zum Beispiel den 20er-Jahrgang, der ist total offenherzig. Das macht jetzt schon Spaß, mal ein Glas so jung zu trinken. Also das war beim 19er gar nicht so. Ne? Der 19er war total
Der Philipp sagt, ne? Ja, ich meine immer, man kann alles gleich trinken, aber ich finde auch, der ist so schön trinkbar jetzt.
Ja, das ist ja die Arrivage-Flasche geöffnet, getrunken, sich gefreut und weggelegt.
Ja, genau. Okay. Ja, das ist eine Jawohl. Gute Vorgehensweise. Guter Plan.
Sorry.
Ich lerne das auch noch. Du filtrierst das nicht.
Ja, also die Rotweine sind alle unfiltriert und die klären sich mit der Zeit. Das ist einer der Gründe, warum die mindestens mal 15, 16 Monate liegen müssen. Und dann ist die Filtration einfach auch nicht notwendig, mhm, weil die machen einen biologischen Säureabbau und die sind komplett durchgegoren immer. Mhm. Das heißt, in der Flasche kann mikrobiologisch auch gar nichts mehr passieren. Mhm. Und wir versuchen schon, die so klar in die Flasche zu bringen, dass das nicht auf den ersten Blick auffällt. Ne? Wenn man genauer hinschaut, kann man schon sehen, dass eine leichte Trübung da ist. Aber das Filtrieren ist einfach eigentlich gar nicht notwendig bei den Spätburgundern.
Filtrierst du?
Nein, ja,
nur weiß.
Ja.
Ja. Warum ist es dann beim Weißwein notwendig?
Der Knackpunkt ist der durchlaufende biologische Säureabbau.
Okay.
Und die Zeitschiene, wie lange der Wein dann eben auch im Ausbau ist. Und beim Riesling glaube ich persönlich an eine etwas kürzere Ausbauzeit und an eben keinen biologischen Säureabbau. Und deshalb wäre es einfach von der Stabilität her nicht gewährleistet, komplett ohne Filter auf die Flasche zu gehen. Also zumindest es bleibt dann einfach ein Restrisiko, auch wenn viele Weine trotzdem stabil bleiben. Ich habe immer wieder Partien, die ich als Fassabzüge verkorkt habe und eben hingelegt habe. Also in der Regel passiert da auch nichts, aber es bleibt ein Restrisiko.
Und, das wird's ausschließen.
Ja.
Naja, es ist auch schön, wenn man, gerade wenn man so einen Wein reifen lässt, ist es, will man ja auch kein Risiko. Da gibt's ja nur so wenig von.
Ich glaube, dass natürlich, es ist immer eine Abwägung dessen, was man möchte. Ich glaube letztendlich, dass die Filtration vor der Abfüllung bei den Weinen, die keine malolaktische Gärung gemacht haben, dem Wein jetzt auch nicht wehtut. Man muss natürlich sorgfältig damit umgehen und dann ist es ein Schritt, der durchaus zu handeln ist. Wenn ich jetzt, egal ob weiß oder rot, Weine habe, die lange im Fass ausgebaut wurden, die beide Gärungen durchlaufen haben, die mikrobiologisch stabil sind, dann ist dieser Filter einfach schlicht nicht notwendig. Mhm. Und das ist einfach eine Stilfrage.
Ja.
Ja, wenn man den jetzt beim Riesling, wenn die genug Zeit haben und dann laufen die hinterher auch so im besten Fall durch den Filter durch, dass das nichts kaputt macht. Ne? Mhm. Wenn man jetzt seinen Wein durchpeitschen muss und dann schon ganz knapp nach Weihnachten auf die Flasche bringen müsste oder so und dann muss man den Wein da durchdrangsalieren.
Dann ist das was anderes. Mhm.
Aber das macht er ja nicht.
Ja.
So, du bist mit mir auch in die Weinberge gefahren, hast ja gerade schon ein bisschen auch über deine Lagen gesprochen. Also was mir aufgefallen ist, das ist schon alles mit Rückenschmerzen verbunden, wenn man da arbeitet.
Ja, das stimmt.
Also extrem niedrig sind die ganzen Reben, sitzen extrem eng und es ist auch oft ganz schön steil.
Ja, also wir haben tatsächlich eine ziemlich bunte Mischung an Steilheiten von relativ leichte Neigung bis extrem steil, das ist dann der Klingenberger Schlossberg. Mhm. Ja, also da muss ich auch immer mein Team dafür loben, dass die das mitmachen, unsere verrückten Ideen da mit den niedrigen Reben und mit den engen Stockzahlen, weil es wirklich eine Herausforderung ist. Es ist körperlich anstrengend und es ist was anderes, einen ganzen Tag gebückt im Weinberg rumzulaufen und die Trauben da auf 30, 40 Zentimeter Höhe zu pflanzen. Mhm. Aber das sind nur die extremsten Weinberge. Mhm. Wir haben auch den größeren Teil der Anlagen, die auf einer relativ normalen Höhe hängen. Okay. immer noch niedrig. Aber hohe Stockzahlen ist für uns ein heißes Thema, weil da die Rebe dazu gezwungen werden, ein bisschen tiefer zu wurzeln und es ist eine hohe Konkurrenz da. Wir wollen trotzdem niedrigen Ertrag haben. Also braucht jede Rebe nur noch 3, 4, 5, 6 Trauben bringen. Und das ist, denke ich, gerade auch beim Thema Spätburgunder extrem spannend.
Okay.
Und das haben wir in Klingenberg schon 2004 begonnen, dass wir da Dichtpflanzungen gepflanzt haben und jetzt eben auch 2017 nochmal eine größere Parzelle im Hunsrück. Und es ist nicht mehr nur eine Spielerei, sondern schon mittlerweile ein wichtiger Teil unserer Top-Weinberge, die so dastehen. Ne?
Alle Praktikanten müssen da erstmal rein wahrscheinlich.
Ja, die müssen dann...
Da muss man durch, wenn man was lernen will, so ganz einfach.
Die müssen hinterher mit den richtigen Weinen wieder in Stimmung gebracht werden.
So läuft das bei euch, okay. Also diese Arbeit im Weinberg, diese penible Arbeit, das ist ja auch Philipps Thema und das sagen auch viele, die hier sitzen, dass das das Allerwichtigste ist, um gesunde Böden zu haben. Jetzt macht ihr den Kompost selbst, macht ihr, glaube ich, auch, gell? Und du hast mir jetzt aber gezeigt, das fand ich ganz spannend, da hat alles noch gequalmt. Ihr macht auch so eine...
Das ist ein Paul sein...
Pflanzenkohle, oder was
sein
ist das?
Sein Steckenpferd seit ein paar Jahren. Genau, weil wir den Kompost noch ein bisschen weiter verbessern wollen und weil bei uns auch immer ein Haufen Holz einfach anfällt, ja, weil mal wieder das Gestrüpp geschnitten werden muss und auch mal eine alte Anlage abgeräumt wird. Und da hat der Paul angefangen, eben Pflanzenkohle zu machen und das mischen wir unter den Kompost mit Lehm und versprechen uns eben davon eine besonders hochwertige Art von Humusteilchen, die dann auch lang vorhält. Ne? Das ist ein spannendes Thema, wo wir mit experimentieren. Mhm. Sicherlich ganz genauso wie beim Philipp. Der Weinberg ist das Allerwichtigste. Wir investieren in Weinberg so viel, wie wir können. Eben solche Sachen wie Kompost oder hochwertige Einsaaten und so weiter. Das sind so eigentlich grundlegende Sachen und so einfache Sachen, die der Weintrinker vielleicht gar nicht so im Kopf hat, wenn er dran denkt, dass er jetzt einen tollen Wein kriegt. Aber ich glaube, die Weinbergsarbeit und die Pflege und das Bodenleben und alles, was drumherum gibt, am Schluss ist das neben der Qualität der Lage der allerwichtigste Punkt. Mhm.
Ist Pflanzenkohle für dich auch ein Thema?
Ist auf jeden Fall ein Thema, klar. Ja? Ist schon interessant, ja. Okay. Ja, ich meine, das ist ja ein sehr komplexer Themenbereich.
Ja.
Das Thema Humus, das Thema auch CO2-Speicher, all die Dinge sind auch zum Teil neu wieder zu definieren unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit. Mhm. Und das ist für uns, glaube ich, so langfristig eine große Aufgabe, die Lösung zu finden, bestmögliche Traubenqualität, das heißt einen vitalen Weinberg mit idealer Wachstumsbalance für hohe Qualität zu schaffen und gleichzeitig dann noch für den Boden diese Idee zu schaffen, so viel Diversität in Flora und Fauna zu haben, so viel CO2-Speicher zu sein wie nur möglich, auch wenn wir mit einer Monokultur arbeiten, das muss man im Weinbau ja ganz klar sagen. Und insofern ist das ein Themenbereich, in dem wir in den nächsten Jahren noch einiges auch lernen müssen und werden und uns noch weiter verbessern müssen. Und das ist jetzt wieder so ein ganz typisches auch Vordenken, so die eigene Pflanzenkohle herzustellen und zu sagen, hier, das wird am Ende vor allem dem Weinberg gut tun, um eben nachhaltig all das, was man im Boden braucht, damit die richtige Wachstumsbalance da ist, damit man durch einen heißen Sommer kommt und letztendlich die Wasserspeicherfähigkeit verbessert wird. Das ist hochkomplex und hochspannend. Und auch da gilt dann wieder, dass es keine allgemeinen Rezepte gibt, sondern das muss standardadaptiert gemacht werden, wie es für den Standort am besten passt. Wie viel regnet es da? Wie viel Wasserspeicherfähigkeit habe ich? Wie hoch ist mein Humusanteil? Was ist der Bedarf der Reben? Es sind viele Themen und da müssen wir, glaube ich, auch alle noch in den nächsten Jahren eine Schippe drauflegen, sind aber auf der anderen Seite auch natürlich schon dran, ganz klar.
Also für mich sah es ja auch so ein bisschen aus wie so ein Männerspielplatz. Ne?
Ja.
das ist es auch.
Mit so einem großen Trecker da drauf, da hat es noch gequalmt und viel Erde und so.
Baggerschere.
Baggerschere.
Ja, ist doch gut.
So, Leute, Schnellfragerunde. Sebastian, mit welchem Wein verführst du deine Frau?
Chardonnay.
Naja.
Aus dem Burgund, von Grünwinzer.
Okay. Philipp, was ist dein Lebenselixier? Was treibt dich an?
Riesling und meine Familie.
Aber der Riesling zuerst, oder wie?
Nein, im Zusammenspiel.
Wenn du Superkräfte haben könntest, welche wären das?
Vielleicht eine Superleber. Das jetzt, ich werde ja auch langsam älter, ne? Brauche schon ein paar alkoholfreie Tage die Woche.
Ich habe gerade so einen Komplexcheck hinter mir und meine Leber ist tipptopp. Bin sehr zufrieden.
Okay.
Wir sind alle sehr zufrieden mit unseren Lebern. Sehr schön. Philipp, Geduld ist?
Habe ich nicht. Insofern kann ich da keine Antwort drauf geben.
Mit wem würdest du gerne mal ein Glas Wein trinken, Sebastian?
Ah.
Tot oder lebendig?
Ja, heute mit euch und mit ganz vielen anderen Leuten. Vielleicht mit dem Charles Rousseau, der schon vor ein paar Jahren verstorben ist, weil er einer meiner absoluten Lieblingswinzer ist und ich die Weine schon immer bewundert habe.
Naja, schön. Philipp, was würdest du nur mit einem ganz großen Lottogewinn machen?
Wow, mit einem ganz großen Lottogewinn. Würde ich mich erstmal schwer tun.
Das kann ich verstehen.
Also ich habe keine spontane Antwort, weil ich sage, das wäre jetzt das allererste, was ich tun muss. Mhm. Ich glaube, verantwortungsvoll damit umgehen wäre wichtig. Und ich glaube, wenn man einen ganz großen Lotto gewinnt, kann man sich auch den einen oder anderen kleinen Traum erfüllen.
Ja, was wäre denn ein kleiner Traum?
Reden wir nicht drüber.
Und wovon träumst du so, Sebastian?
Also zum Beispiel ist dies Jahr der Herbst so früh fertig und da geht der Traum in Erfüllung, dass man ein bisschen mehr Freizeit hat.
Okay.
Und das ist, denke ich, Zeit zu haben mit der Family und ab und zu sich mal von dem großen Thema Wein mal ablenken zu lassen.
Das ist gar nicht so einfach, gell? Weil Wein, das ist eure Arbeit, aber das ist einfach auch das Leben, oder? Ihr trinkt ja dann auch noch gerne Wein. Dann werdet ihr wahrscheinlich überall angesprochen auf euren Wein.
Das ist schon so, dass das Thema Wein kaum wegzutragen ist. Das geht dann eigentlich wirklich nur, wenn du irgendwo unterwegs bist, wo dich keiner erkennt und wo letztendlich vielleicht das Thema Wein auch wirklich fern der Notwendigkeit ist. Also das heißt, da brauchst du...
Du musst ja nicht völlig ausblenden.
Nee, weil natürlich ist es so, dass spätestens zu einem guten Essen, also wenn du dann keinen Wein kriegst, ist schon auch gemein.
Schon auch,
ne?
Blöd,
also,
ja.
Ohne Frage.
Welcher deiner Lagen schenkt dir am meisten Glück am Gaumen?
Der Moorstein, ohne Frage.
Wirklich?
Ja. Ja.
Warum?
Weil es das Purste und Feinste für mich ist.
Okay. Wenn jetzt jemand eine andere Lage lieber trinkt, ist der dann für dich?
Nein, das ist dann sein Problem.
Okay, ja. Okay, ohne was kann ein Winzer nicht sein, Sebastian?
Ohne Wein.
Ja. Wenn du dich manchmal wegbeamen könntest, was wäre dann so ein Sehnsuchtsort, den du auf die Schnelle gern bereisen würdest, könntest?
Also ich im Winter auf jeden Fall ins Warme mal schnell. Mhm. Das wäre durchaus angenehm. Also von den Reisen, die ich gemacht habe, muss ich sagen, ist schon so Australien auch ein bisschen hängen geblieben. Wenn du so ein bisschen das so Freiheitsgefühl haben willst und einfach der Ruhe willst, dann wäre so irgendwie am besten dann sogar vielleicht nach Westaustralien, wo noch weniger los ist.
Okay.
Das wäre durchaus,
ja, man sich mal
cooler Rückzug, aber viel zu weit zu erreichen. Das ist wirklich, also Australien ist was, wo ich sage, da würde ich liebend gern öfter hinfahren, aber es ist einfach viel zu weit weg.
24 Stunden im Flugzeug ist schon krass. Ja. Wein ist, Sebastian?
Spaß, Arbeit und Leidenschaft.
Ja, ist auch schön. Philipp, gibt's Wünsche für 2023?
Auf jeden Fall. Mhm. Ich wünsche mir, dass wir Ende 23 in einer Welt uns wiederfinden, die nicht noch konfuser und chaotischer und schlimmer geworden ist.
Ja, da schließe ich mich jetzt auch mal an. Bin zwar nicht gefragt.
Können wir noch anstoßen.
Und Sebastian, du, Wünsche für 23 und die nächsten Jahre, was hast du auf dem Zettel?
Dass sich wieder Ruhe einstellt, dass es ein tolles Weinjahr gibt, dass alle gesund
werden. Der 23er soll ja phänomenal werden.
Dass ein phänomenaler Jahrgang wird, klar.
Also was mich ja bei dir so beeindruckt hat, ist, dass du so, und jetzt, also nicht, dass du wieder sagst, ich bin auf der Schleimspur, ne, aber ich mach's mal kurz, ja, dass du so, also auch das Weingut, du führst das jetzt, aber es ist euer Weingut. Es ist so ein Familiending. Das sehe ich, höre ich beim Philipp auch ganz oft raus, dass diese Familie so im Vordergrund steht. Gibt's was, wo du sagen würdest, das hast du von deinem Vater gelernt? Da profitierst du immer noch von?
Ja, doch, sicherlich einiges, ja. Ich habe ja meine ersten Handgriffe, jetzt was das Weinmachen angeht und alles drumherum, daheim gelernt. Und wir machen ganz, ganz viele Handgriffe, noch genauso wie früher. Und ich glaube, man kriegt auch schon so eine gewisse... man kriegt so Grundvorlieben und solche Geschichten schon mit in die Wiege gelegt. Ne?
Dann kommt ja noch ein Thema, das ist mal angenehm, mal nicht so angenehm. Man stellt ja mit dem Laufe der Zeit plötzlich fest, dass man in manchen Dingen genauso wie der eigene Vater ist.
Ja.
Dass einfach letztendlich dann doch auch die genetische Weitergabe von Dingen irgendwie auch existiert, oder?
Ist so. Das stellt man manchmal mit Erschrecken.
Und manchmal ist man stolz drauf und finde es eigentlich ganz cool, also, je nachdem, was es gerade ist.
Dein Papa hat ja so den grünen Daumen. Ne? Mhm. Sagen alle, die ihn kennen, sagen, er ist ein Pflanzengott, so ein bisschen.
Mhm.
Hast du das auch von ihm?
Also ich muss gestehen, diese Intensität, die er im Garten verbringt, da bin ich mehr auf dem Fußballplatz, muss ich gestehen. Ich glaube, im Weinberg sind wir da auf ähnlicher Spur. Was ich gemeinsam mit meinem Vater habe, dass wir beide brutal ungeduldig sind. Das ist jetzt nicht die beste Tugend, aber das fällt mir gerade spontan ein. Also du kannst davon ausgehen, du fährst oder gehst an die Bäckerei, wo du dein Lieblingsbrot kriegst, und du siehst, da stehen 7 Leute vor dir. Da kann ich ja 2 Leute sagen, die umdrehen und nicht reingehen. Das bin ich und mein Vater.
Dein Vater hat ja auch das Weingut aufgebaut. Dann kamst du dazu, hast es letztlich zu dem entwickelt, was das heute ist. Hast natürlich eigentlich viel mehr Lob und Presse und Aufmerksamkeit auch für die Weine bekommen. Ist das für deinen Vater auch manchmal schwer zu schlucken?
Also ich glaube, es ist so, dass dieses Gemeinsame immer auch im Vordergrund stand und auch heute noch steht. Dennoch hast du natürlich insofern recht, dass ich zu einem Zeitpunkt ins Weingut kam, als das Weingut gerade so am steil nach oben marschieren war. Und insofern ist es vielleicht tatsächlich das ein oder andere Mal auch so ein bisschen fast gemein, wenn ich dann die Lorbeeren für viel Arbeit, die geleistet wurde, bekommen habe und im Vordergrund stand, obwohl letztendlich ich vielleicht manchmal den kleineren Beitrag geleistet habe, wenn man die Gesamtstrecke sieht. Heute, glaube ich, ist das entspannt, weil das familiär so ist, dass wir einfach uns freuen darüber, dass wir immer noch gemeinsam so harmonisch zusammenarbeiten in der Familie. Also ich bin ja jetzt schon seit wirklich langer Zeit im Betrieb und das ist ein partnerschaftliches Arbeiten. In den Anfangsjahren war ich ein Juniorpartner, heute ist der Vater der Seniorpartner und er sagt, er ist froh, dass er das alles nicht mehr am Backen hat, sieht aber natürlich auch die positive Entwicklung und die Eltern sind glaube ich, happy mit der Situation, wie es ist. Aber so ein Kernchen an dem, was du gesagt hast, ist schon auch sicherlich irgendwo da, dass das manchmal nicht ganz fair war, dass ich all die Lorbeeren bekommen habe, die vorher schon aufgebaut wurden.
So habe ich es jetzt gar nicht gemeint mit fair. Also, aber ich finde das auch wieder gut, sehr bescheiden. Das finde ich, das zeichnet euch beide aus, finde ich ja super. Bei euch ist es ja sogar so, dass dein Vater schon Winzer des Jahres wurde. Ich habe das Jahr vergessen, 2003.
2003 müsste das gewesen sein.
So, und du dann 2000?
Das war 2018.
Ja, so, aber verrückt. Ich glaube, das gab es noch nie, ne?
Also
Vater
es gab,
und Sohn.
Also im Binom war das so. Das war, glaube ich, wirklich das erste Mal.
Also verrückt. Also pari sozusagen, ausgeglichen.
Ich glaube, beim Uli Haag war es auch so.
Ja?
Ich glaub, das kann gut sein.
Ich glaube, der Uli war,
das kann gut sein.
Ich glaube, da war der Wilhelm Anfang oder in den 90ern vielleicht sogar. Und Uli war, glaube ich, auch mit selbst.
Ja, das kann gut sein. Ja, also.
Ja, okay. Aber das ist natürlich.
Es gibt auf jeden Fall noch einige Konstellationen, wo es gerechtfertigt wäre.
Aber das ist natürlich so schön, wenn das an beiden passiert. Das ist natürlich so umso schöner. Ja. Aber ich finde es so schön, dass ihr so bescheiden seid und ich finde das so toll, dass ihr.
Ich schenke mir sie jetzt selber nochmal nach.
Genau, schenkt ihr nochmal nach, damit wir nochmal anstoßen können. Aber dass ihr so bescheiden seid und dass ihr auch das als Familienbetrieb seht, obwohl ihr beide so erfolgreich seid. Also cheers, das großes Kompliment von mir. Hat Spaß gemacht mit euch. Danke, lieber Sebastian, dass du da warst.
Danke, dass ich da sein durfte.
Den Weg über Main und Rhein gefunden hast, sozusagen. Und du, Philipp, wie immer, danke für die tolle Unterstützung.
Sehr gerne.
Hat Spaß gemacht.
Ja.
Ja.
Und so schlimm bin ich doch gerade
mit dir. Nee, hab ich auch gesagt. Hör mal, also ich habe mich mit Komplimenten überhäuft hier heute. Tschüss.
Also.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.